Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hauptthema bei den Pin-Up Docs. Ich habe vor einigen Wochen einem super tollen Vortrag zuhören dürfen, der online durch den Marburger Bund angeboten wurde und bei dem ich direkt gedacht habe, den Referenten, den müssen wir uns auf jeden Fall für den Podcast merken und den müssen wir für den Podcast gewinnen. Und das Thema des heutigen Hauptbeitrags ist Second Victim. Und dafür konnte ich Herrn Professor Dr. Reinhard Strametz für diese Aufnahme begeistern, was mich wirklich sehr, sehr freut. Herr Strametz, wir haben uns auf das Du geeinigt. Also Reinhard, du darfst dich gerne selber einmal vorstellen.
Ja, hallo Dana, hier ist der Reinhard. Erstmal vielen Dank für das Kompliment zum Vortrag, hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Reinhard Strametz, ich bin Arzt und Ökonom in der Reihenfolge und Hierarchie. Ich war lange klinisch tätig als Anästhesist, dann auch später im Qualitätsmanagement eines großen Krankenhauses und habe jetzt seit 11 Jahren die Ehre, Professor für Patientensicherheit an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden zu sein.
Das ist auf jeden Fall eine ehrenwerte Sache. Allein schon, dass man das Thema Patientensicherheit in den Mittelpunkt stellt, finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich total, mit dir heute über das Thema sprechen zu können. Und man kann ja wirklich sagen, dass du schon so eine Art Vorreiter auf dem Feld bist. Deswegen würde ich mal sagen, wir definieren einfach mal dieses Second-Victim-Phänomen so ganz von Grund auf, dass alle wissen, worüber wir sprechen.
Ursprünglich war das Second-Victim-Phänomen eine Ärztin oder ein Arzt, die einen schweren Fehler gemacht hat. So wurde es im Jahre 2000 vom amerikanischen Internisten Albert Wu erstmals definiert. Und nach über 20 Jahren Forschung auf dem Gebiet weltweit wissen wir, dass es natürlich nicht nur ein ärztliches Privileg ist und dass es auch andere Gründe geben kann, warum man Second-Victim wird. Und die aktuelle, fast druckfrische Definition und offizielle Übersetzung ins Deutsche vom Europäischen Forschungsnetzwerk für Second-Victim-Forscher ist, dass ein Second-Victim jede Fachkraft im Gesundheitswesen ist, die direkt oder indirekt an einem unerwarteten, unerwünschten Patientenereignis, einem unbeabsichtigten Fehler in der Gesundheitsversorgung oder einer Patientenschädigung beteiligt ist und die zur betroffenen Person wird, indem sie ebenfalls beeinträchtigt ist.
Und wie kam das dazu, dass man sich generell oder beziehungsweise auch du speziell mit dem Thema beschäftigt hast? Hast du da irgendwie selber Berührungspunkte gehabt, wo du gedacht hast, oh, da müssen wir irgendwie dran arbeiten, dass wir das besser umsetzen?
Also das Second-Victim-Phänomen, das betont Albert Wu immer wieder, er hat es nicht erfunden, sondern nur entdeckt. Das ist ja so alt wie die Medizin. Und meine erste Vorlesung in Medizin, da kann ich mich noch dran erinnern, an den Rest des Medizinstudiums nur noch so schemenhaft, die begann tatsächlich mit diesem Prinzip Primum nil nocere. Ich saß da damals jung, dynamisch und wollte jetzt die Welt retten. Und als erstes haben wir gesagt bekommen, naja, versuchen Sie doch bitte so wenig Patienten wie möglich zu schädigen. Das war jetzt nicht genau das, was ich hören wollte, aber das hat tatsächlich mein ärztliches Handeln und Denken durchaus geprägt. Natürlich ist es so, dass ich auch in meiner klinischen Tätigkeit solche Situationen selber erlebt habe oder auch Kollegen erlebt habe, die davon betroffen waren. Ich selber habe mich dann eigentlich diesem Thema forschungstechnisch gewidmet, weil ich zunächst Patientensicherheitsforschung betrieben habe und dann aber sehr schnell gemerkt habe, ohne sichere Arbeitsbedingungen, also ohne Personalsicherheit, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitersicherheit, brauche ich von Patientensicherheit eigentlich gar nicht zu reden, weil diese psychologischen Vorläufer, also eine psychische Beeinträchtigung eines Mitarbeiters tatsächlich fehlerbegünstigend wirkt. Und somit habe ich quasi für mich den Link hergestellt, Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit und umgekehrt. Und wir müssen erstmal bei der Mitarbeitersicherheit anfangen, damit die vielen tollen Dinge, die wir auch in der Patientensicherheit machen wollen, Checklisten, Armbänder, alles Mögliche, damit das dann am Ende auch wirklich wirken kann.
Also im Endeffekt muss es uns gut gehen, damit wir auch den Patienten helfen können.
Genau, das steht ja auch im Genfer Ärztegelöbnis in der Version ab 2017. Das ist ja quasi der hippokratische Eid der Neuzeit. Da steht ja nahezu wörtlich drin, ich gelobe feierlich, auf meine eigene Gesundheit zu achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau gewährleisten zu können. Also da ist diese Kausalität auch zweifelsfrei geklärt. Und das ist ja nichts anderes als in jeder anderen Branche, wo wir Höchstleistungen abrufen müssen. Das ist bei Fußballspielern, bei Spitzensportlern, bei Piloten oder bei irgendjemand anderem, dem besser keine Fehler in stressigen Situationen passieren sollten, ja nichts anderes. Und insofern ist es eben tatsächlich so, dass wir sagen können, diese Selbstfürsorge und dieses Achten auf die eigene Gesundheit, das ist kein Zeichen von Egoismus, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von Professionalität Und nur wenn Ärztinnen und Ärzte gesund sind und gesund arbeiten können, dann können sie eben auch diese Patientenversorgung auf höchstem Niveau machen. Insbesondere dann, wenn es stressig wird und wenn es zu Situationen kommt, die unser Beruf nun einfach mal im Notarztdienst oder im Schockraum oder auf der Intensivstation oder im OP einfach mit sich bringt und die wir ja auch niemals wegdrücken können. Und insofern kann man sich damit eigentlich ganz gut vergleichen. Und es käme ja kein Hochleistungssportler auf die Idee, an seiner eigenen Gesundheit Raubbau zu betreiben. Das heißt, das, was wir unseren Patientinnen und Patienten raten, da sollten wir uns auch dran halten. Und da sind wir ja erfahrungsgemäß nicht wirklich gut drin, weil wir ja anders sozialisiert worden sind.
Absolut nicht, weil man denkt ja die ganze Zeit, während du das aussprichst, schon darüber nach, wie häufig man das selber schon übergangen hat und gedacht hat, naja, aber irgendwie wird es schon gehen und man kann ja nicht irgendwie die Kolleginnen und Kollegen und die PatientInnen im Stich lassen und dementsprechend schleppt man sich dann vielleicht doch irgendwie mal in irgendeinen Dienst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich mental überhaupt nicht dazu in der Lage, einen Dienst zu machen und habe den Dienst dann auch wirklich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann mich heute nicht konzentrieren, ich kann heute nicht alleine arbeiten. Und das wäre auch ein erster Dienst gewesen, also bei uns der Facharztdienst. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich mich da für diesen Dienst abgemeldet habe. Ich habe aber gleichzeitig auch die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn mir was passiert? Erstens, ich würde meines Lebens auch irgendwie nicht froh, wenn ich jetzt aus diesen Gründen vielleicht Fehler machen würde. Zum anderen würde ich ja auch noch Patientenschaden betreiben. Und deswegen habe ich mich da abgemeldet und bin retrospektiv sehr dankbar. Aber das ist ja nicht immer so etabliert im Krankenhaus und auch nicht immer so gern gesehen, muss man sagen.
Ja, und wie du sagst, es fühlt sich ja bei dir selber auch schlecht an, weil wir sind ja anders sozialisiert worden. Also ja, ich kann mich noch an mein Medizinstudium, an meine Assistentenzeit erinnern. Und da war es eben so, dass einem eingebläut wurde, der Patient ist der, der krank ist, du bist der, der gesund ist. Und im Zweifelsfall, je höher man gekommen ist oder je mehr man auch vielleicht, das ist ja eine Gemeinsamkeit von uns, auch im Bereich Maximalversorgung arbeitet, umso eher fühlt man sich ja irgendwann quasi wirklich so als letzte Bastion. Und wenn wir dem Patienten nicht helfen können, dann niemand. Mhm. Das sozialisiert ja dann schon hin zu einer gewissen Unverwundbarkeit. Der Psychologe würde sagen, einer gewissen Overconfidenz. Die kann an manchen Phasen unseres Berufslebens und unseres Lebens ganz sinnvoll sein, aber sicherlich nicht sinnvoll, wenn wir dann denken, okay, ich habe zwar 39 Fieber, aber es wird schon irgendwie gehen. Ich werfe mir jetzt was ein und dann schleppe ich mich zur Arbeit, wird schon gehen. So würden wir keinen Piloten, nicht mal einen Busfahrer gerne entsprechend am Steuer lassen.
Nee, wir würden die krank schreiben.
Ja, logisch. Wir würden die krank schreiben und würden auch sagen, ich setze mich auch nicht in das Flugzeug und ich setze mich auch nicht in den Bus. Absolut und insofern nicht. Muss man einfach sagen, fühlt sich zwar schwer an und wir brauchen da durchaus auch einen kulturellen Wandel, aber es ist am Ende besser und zwar nicht nur besser für die Patientinnen und Patienten, sondern wie du gesagt hast, auch am Ende für dich. Mhm. Weil wenn in so einer Situation dann ein schwerwiegender Fehler passiert, dann verzeihen wir uns das ja entsprechend auch nicht.
Ja, das stimmt. Und was das auch für ökonomische Folgen hat, da wollen wir ja später auch nochmal drauf eingehen. Genau. Bin ich auch noch sehr gespannt, was du uns dazu erzählst. Also wir können im Endeffekt erstmal festhalten, wir haben sozusagen das First Victim. Das wäre dann in dem Fall bei einem Patienten, Patientinnen-Schaden ein Mensch, der zu Schaden gekommen ist als First Victim und wir als medizinisches Personal als Second Victim von diesem Schaden, der einfach dadurch hervorgerufen wird, dass es jemand anderem jetzt unseretwegen schlecht geht.
Genau, also First Victims ergänzen vielleicht noch neben dem Patientinnen oder Patienten können und sind natürlich auch die Angehörigen, wenn ein Mensch zu Schaden kommt. Also im schlimmsten Fall, wenn er unverschuldet verstirbt natürlich, aber auch ansonsten, wenn ein Mensch zu Schaden kommt. Also es ist durchaus so, dass da mehr als eine Person auch beteiligt ist und dass es völlig außer Frage steht, dass diesen First Victims geholfen werden muss und dass diese unterstützt werden muss. Das soll auch gar nicht in Abrede gestellt werden. Da gab es mal in Großbritannien so eine etwas unangenehme Diskussion, wo man dann gesagt hat, die einen haben kein Recht, sich Victim zu nennen, weil den anderen geht es schlecht. Es geht beiden schlecht und das eine schließt das andere nicht aus. Second Victim tatsächlich ist dann eben man selber. Wir müssen überlegen, wir haben ein hohes Ansehen und das ist auch gut so. Wir haben auch eine hohe Erwartung an uns selbst. Wir werden ja darauf getrimmt, dass wir von uns selber auch Höchstleistung erwarten. Also jeder, der mitten gerade in der Staatsexamensvorbereitung steckt, liebe Grüße, der weiß das sozusagen, ja. Aber das Problem ist dann eben auch, wenn wir diese Erwartungen nicht erfüllen und wenn uns dann ein Fehler passiert, was ja zutiefst menschlich ist, dann haben wir natürlich auch ein sehr hohes Podest, von dem wir runterstürzen, sowohl in der Wahrnehmung anderer, die dann sagen, das durfte doch nicht passieren. Aber auch in der eigenen Wahrnehmung. Das heißt, es kommt dann durchaus dazu, dass wir uns auch selbst stigmatisieren. Das, also typischer Satz, den man von Second Victims hört, insbesondere weil das Phänomen noch weitgehend unbekannt ist und wir kommen ja gleich drauf, wie viele da eigentlich von betroffen sind. Mhm. Ein typischer Satz, den man von Second Victims immer wieder hört, ist, ich bin die dümmste Ärztin, ich bin der dümmste Arzt, ich bin die dümmste Pflegekraft oder welche Gesundheitsbranche auch immer. Aber niemand anderem wäre dieser dumme Fehler passiert, nur mir. Das führt dann tatsächlich auch zu Selbstzweifeln. Und das häufigste Symptom, was wir tatsächlich entsprechend bemerken, ist der Verlust in das Vertrauen der eigenen Fähigkeiten. Und das kann tatsächlich schon passieren bei einem sogenannten Near-Miss, also bei einem Beinahe-Schaden. Da, wo noch mal alles gut geht, da, wo es vielleicht im ärgsten Fall sogar gar keinen First Victim gibt, weil die Patientin oder der Patient merkt das gar nicht, ist alles nur mal gut gegangen. Ja. Mir stehen gedanklich die Schweißperlen auf der Stirn oder auch in echt. Und ich mache mir dann trotzdem Vorwürfe, auch wenn es gar nicht zum Schaden gekommen ist. Das haben die Studien von Amy Waterman eindrücklich gezeigt, dass eben auch solche sogenannten Near Misses, also beinahe Schäden, dass die eben auch schon dazu führen können, dass ich ein solches Second Victim Phänomen bekomme und tatsächlich dann auch schwer darunter leiden kann. Weil das ist tatsächlich etwas, was mit heftigen Symptomen für einen selbst einhergehen kann.
Kann ich mir absolut vorstellen. Weil man ja dann denkt, oh, mir wäre das fast passiert. Wie konnte es überhaupt schon dazu kommen, dass mir das fast passieren konnte? Ja, und man fängt dann an zu zweifeln. Das kann ich schon auch gut nachvollziehen irgendwie, wie man in so eine Spirale kommt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, wir wollen ein bisschen über die Inzidenz von solchen Phänomenen sprechen und was es da insgesamt für Evidenzen zu gibt, weil wir versuchen ja hier auch in dem Podcast immer sehr viel Evidenz euch mit an die Hand zu geben. Die ganzen Studien, da werde ich Reinhard später noch fragen, dass wir die von ihm bekommen und die kann ich dann auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sodass man auch die Primärstudie dazu nochmal durchlesen kann, weil es ja wirklich ganz interessante Studien auch sind. Also Inzidenz und Evidenz.
Genau, also wir haben für Deutschland das entsprechend neu rausfinden müssen. Es ist ja in Deutschland immer so, dass wenn überall auf der Welt wir Evidenz haben, die relativ homogen ist, dass es dann immer noch Leute gibt, die sagen, ja, aber wir kochen ja mit ganz anderem Wasser, bei uns ist das ganz anders.
Klar.
Wir haben in den letzten 20 Jahren zunehmende Prävalenzen festgestellt, was nicht daran liegt, dass es immer schlimmer und grausamer wird, sondern dass wir uns zunehmend offener gegenüber dieser Thematik zeigen. Also während in den ersten Jahren wir noch von etwa 10-40% Prävalenz gesprochen haben in Studien aus den USA und Kanada, sehen wir mittlerweile, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit, wenn wir das untersuchen, in der Regel Prävalenzen von 60-90%. Das heißt, 6 von 10 bis 9 von 10 Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Hebammen, Lokopäden, Allgemeinmedizinern, Pädiatern, Intensivpflegekräfte, Anästhesisten, was auch immer wir in den vielen, vielen Studien, die wir gemacht haben, befragen, sagen ziemlich homogen, ich selbst habe das schon mal erlebt, ich selbst war schon mal Second Victim. Was ganz entscheidend ist aber, das haben wir in der SEVID-1-Studie das erste Mal gemessen, das hat uns auch total überrascht. Wir haben zunächst natürlich ordnungshalber mal gefragt, liebe Kollege, lieber Kollege, sagt dir der Begriff Second Victim irgendwas? Hast du das schon mal gehört? Und zwar nur ja, nein. Also die mussten gar nichts definieren, das war alles anonym. Und tatsächlich haben 9 von 10 der befragten Jungassistentinnen und Jungassistenten der inneren Medizin, diese Studie haben wir dankenswerterweise mit der DGIM zusammen gemacht, die haben gesagt, Second Victim habe ich noch nie gehört. Und dann haben wir ihnen, das ist wirklich krass, und dann haben wir ihnen gesagt, okay, also nach Definition ist ein Second Victim die und die Person. Und dann haben wir wieder gefragt, so und jetzt mal selber, also nicht ich kenne jemanden, sondern jetzt mal selber betrachtet, würdest du sagen, liebe Kollegin, lieber Kollege, in deiner Weiterbildungszeit, wir sprechen nicht von alten Hasen, sondern von Leuten, die noch vor dem Facharzt stehen, würdest du dich selber schon mal als Second Victim bezeichnet haben? Und tatsächlich 6 von 10 haben gesagt, jo, da bin ich dabei. Bei Pflegekräften genauso. Wir haben mittlerweile in Österreich Studien gemacht, da kommen wir auf Prävalenzen bei Pädiatern zum Beispiel und Pädiaterinnen auf 89%. Und wir sehen eben auch, dass es sehr verschiedene Zugangswege dazu gibt. Also es gibt natürlich Fehler unbeabsichtigter Art, die ich selber mache. Das kann aber auch beispielsweise der unerwartete Suizid eines Patienten sein. Das ist bei Pädiatern zum Beispiel einer der stärksten Trigger. Oder das kann auch zum Beispiel aggressives Verhalten gegenüber mir selbst sein. Also wir hatten vor kurzem in den Medien ja ein Reanimationsteam, das nach erfolgloser Reanimation von Angehörigen tatsächlich brutal zusammengeschlagen wurde und selbst stationär aufgenommen werden muss. Ich selber habe unzählige Reanimationen in meiner klinischen Karriere durchgeführt und nicht alle natürlich sind gut ausgegangen, das wissen wir in der Intensivmedizin tätigen, aber das macht natürlich was mit einem, wenn man sich überlegt, dass ich dann selber möglicherweise der nächste Patient bin, der auf Intensivstation liegt. Und insofern gibt es ganz unterschiedliche Zugangswege, um eben Second Victim zu werden. Und das erklärt auch, warum die Prävalenz so hoch ist. Interessanter Fun Fact, wir hatten einmal tatsächlich in einer Studie, ist uns ein Fehler passiert. Wir haben dann gefragt, Second Victim, lieber Kollege, liebe Kollegin, schon mal gewesen? Ja, nein. Und dann haben die, die Nein geantwortet haben, trotzdem angeben müssen, welche Symptome sie haben. Und interessanterweise haben die vergleichbare Symptome angegeben wie die Second Victims. Also die haben zwar gedacht, ich bin okay, ich bin das nicht, aber als wir dann nach diesen vergleichsweise objektiven Symptomen gefragt haben, die solche Second Victims haben, da haben die in vielen Fällen auch angegeben, ja, habe ich, ja, bin ich, ja, hatte ich schon mal. Und insofern, vielleicht gibt es sogar so eine Form von Hidden Second Victim. Das sind so 10% ungefähr der Befragten. Also vielleicht ist die Quote tatsächlich noch 10% höher. Es ist aber eigentlich völlig egal, wenn man sich überlegt, 60%, 70%, 80% sagen, dass sie in ihrer Karriere schon einmal Second Victim waren. Und wenn wir dann überlegen, dass wir halt Youngsters, aber auch alte Hasen befragt haben, dann muss man ehrlicherweise sagen, es ist nicht die Frage, ob ich das werde, sondern nur wann und wie häufig und wie schlimm es mich treffen wird. Es ist also, und das muss man erst mal wissen, und das hilft schon mal sehr ungemein, man ist in guter Gesellschaft, man muss wissen, das ist ein Phänomen, das ist mit meiner akutmedizinischen Tätigkeit oder akutpflegerischen Tätigkeit eigentlich untrennbar verbunden. Und es ist nur die Frage, wann und wie schlimm es mich trifft. Aber wenn es mich trifft, dann bin ich nicht die dümmste Ärztin, der dümmste Arzt, die dümmste Pflegekraft, sondern dann bin ich ehrlicherweise in guter Gesellschaft, weil das gehört einfach zu unserem Berufsleben mit dazu. Und entscheidend ist, dass wir vor allem schnell und sicher da wieder rauskommen.
Ich kann mich sehr gut an einen Satz erinnern von einem Kollegen, der früher genauso hieß wie ich und dann habe ich geheiratet und heiße jetzt anders. Aber er hat immer, wir hatten dadurch ein spezielles Verhältnis miteinander, weil er sozusagen irgendwie immer gesagt
aber
hat,
aber nicht verwandt, Dana, nicht verschwägert.
Nein, nicht verwandt, nicht verschwägert, aber viele haben uns für verwandt gehalten. Und dadurch hatten wir natürlich dann immer irgendwie so eine Situation. Er hat irgendwann gesagt, Dana, weißt du was, sei einfach froh, wenn dir das passiert, dass du vielleicht dann schon ein bisschen länger dabei bist und nicht in deinen grundfesten Zügen des Ärztinnen-Daseins erschüttert wirst. Und er hatte im Endeffekt, muss man sagen, auch damit recht, weil natürlich gibt es auch Situationen, die würde ich heute anders handeln, als ich sie damals gehandelt habe. Und das ist ja auch eine Kategorie bei uns im Podcast mit meinen Lieblingsfehler, beispielsweise, wo wir ja genau solche Dinge ansprechen, um vielleicht auch jemanden aus anderen Fehlern lernen zu lassen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das damals natürlich mit einem anderen Hintergrund, aber auch da schon gut gefunden, dass er das überhaupt angesprochen hat, diese Sache an sich. Wir haben das natürlich nie Second Victim genannt, aber es war halt trotzdem irgendwie präsent und es war jemand da, den ich hätte ansprechen können. Und das ist natürlich schon sehr viel wert. Aber wir kommen ja auch noch ein bisschen auf zum Beispiel das, was wir machen können, wenn wir präventiv sein wollen.
Genau, und vielleicht da noch eins eingehakt ganz kurz. Also Second Victims, das zeigen Studien, die wir europaweit erhoben haben, das kann schon im Studium natürlich passieren. Das hätte dir rein theoretisch natürlich schon bei deiner ersten Formulatur oder im PJ oder im Studium bei irgendeinem klinischen Praktikum passieren können. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man das bereits ins Medizinstudium einbringt. Ich sag mal bildlich gesprochen, bevor ich den ersten Patienten berühre, sollte ich gewusst haben, wie ich mir Hände desinfiziere. Also quasi eigentlich schon vorm Krankenpflegepraktikum, bevor ich eigentlich anfange zu studieren. Und genauso, bevor ich eben in eine solche Situation komme, sollte man eigentlich schon wissen, dass es sowas gibt und dass, wenn es passiert tatsächlich, was man ja nicht verhindern kann unter Umständen, ja, dass ich dann aber auch entsprechend Hilfe bekomme, ähnlich wie ich sie bekomme bei einem anderen Arbeitsunfall, bei einer Nadelstichverletzung oder bei anderen Dingen, wenn mir irgendwas passiert, dass es dafür Hilfe gibt und dass ich da sozusagen vorgewarnt werde. Ich möchte nicht wissen, wir haben es nicht untersucht, aber ich möchte nicht wissen, wie viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich mal angefangen habe, im ersten Semester zu studieren, unterwegs deswegen verloren gegangen sind, weil sie eben gedacht haben, nee, Medizin, das ist nichts für mich oder ich bin da zu schwach für. Also ich bin tatsächlich noch so erzogen worden, wenn du zu schwach bist, dann geh aus der Küche raus ungefähr. If you can't stand the heat, get out of the kitchen, sagt man ja. Oder auch so tolle Vorschläge wie, naja, das darfst du halt nicht mit nach Hause nehmen. Ja, das ist ungefähr so sinnvoll, wie einem depressiven Menschen zu sagen, jetzt denk mal an was Schönes. Also genau. Kann man gleich wieder vergessen, ja, das ist Bullshit. Aber natürlich, ich will jetzt da nicht zu hart mit bestimmten Kollegen ins Gericht gehen, die haben es ja selber eben nicht anders gelernt. Und ich hatte auch in meiner Tätigkeit einige sehr, sehr gute und sehr, sehr hilfreiche, wahrscheinlich auch sehr heilende Gespräche im Pausenraum, in der Kaffeeküche oder in der Einleitung oder wo auch immer, die jetzt nicht offiziell gelabelt wurden als psychosoziale Unterstützung oder so, die aber im Prinzip genau das waren. Und das merkt man schon eben, wenn man da in einem guten Team ist oder gute, verständnisvolle Kollegen haben, die einen auffangen, dann ist da sicherlich schon viel geholfen, auch wenn man das gar nicht so nennt.
Ja, ich glaube, dass die Peer Group ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ne? Wenn du irgendwie Möglichkeiten hast, mit jemandem zu sprechen. Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen zu dem Verlauf und auf die Symptome eingegangen, aber vielleicht können wir das nochmal einmal strukturieren, was es da eigentlich alles so gibt und vielleicht ja auch für den einen oder anderen hier im Podcast, der dann hinterher feststellt, ah, vielleicht bin ich davon doch auch betroffen und könnte mir im Zweifelsfall Hilfe holen.
Genau. Also man kann zunächst einmal sagen, dass die Symptome sehr mannigfaltig sind und sie betreffen sowohl die eigene Gesundheit, das eigene Arbeitsverhalten und auch die Patientensicherheit für künftig behandelte Patienten. Fangen wir erstmal bei der eigenen Gesundheit an. Also eine Selbststigmatisierung ist sehr häufig, eine Isolation, ein sozialer Rückzug, weil ich mich ja auch schuldig fühle oder weil ich mich ja auch minderwertig oder unwürdig fühlen kann. Das kann man unter Umständen ja auch dysfunktional versuchen zu copen. Also beispielsweise durch Alkohol, beispielsweise natürlich auch durch Medikamente. Wir kommen da ehrlicherweise leichter ran. Da möchte ich nur kurz auf eine Untersuchung.
In der Anästhesie.
Nicht nur in der Anästhesie, aber okay. Grundsätzlich in der Anästhesie natürlich auch. Möchte da kurz auf eine Untersuchung von meinem geschätzten Kollegen Matthias Raspe von der Charité verweisen, der mal unter Weiterbildungsassistenten befragt hat, wie viele Menschen dort nehmen denn eigentlich Medikamente, um täglich zu funktionieren. Also entweder um runterzukommen oder um morgens wieder hochzufahren. Und 60% der Befragten sagten, ohne jetzt eine genauere Angabe, was sie da nehmen, ja, ich muss was nehmen, damit ich irgendwie damit zurechtkomme. Entweder um runterzukommen oder um wieder hochzufahren oder im schlimmsten Fall, um beides zu machen. Und das sind ja auch Prävalenzen, die einfach zeigen.
Alarmierend.
Dass, ja, also wenn ich eine Abteilung mit 100 ärztlichen Kollegen habe, dann ist nicht die Frage, ob da ein Medikamentenabhängiger dabei ist, sondern rein statistisch gesehen eher, wer es ist und wem man helfen muss. Es ist also tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Und natürlich kann man sagen, dass wenn ich unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen stehe, ich natürlich nicht so sicher arbeite und weitere Fehler machen kann. Und natürlich wissen wir auch selber nur zu gut, dass so eine Abhängigkeit, eine Medikamentenabhängigkeit oder ein Abusus von Alkohol oder anderen Substanzen tatsächlich eben auch für die eigene Gesundheit nicht gut ist. Das kann alles entsprechend passieren. Es kann sein, dass durch diesen Rückzug es tatsächlich zu Depressionen kommt, zur depressiven Verstimmung, beziehungsweise eben auch zur sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Mir ist sehr wichtig, das Second Victim Phänomen selber ist ein natürliches Phänomen, das ist keine Krankheit, das ist keine Diagnose, aber wenn man das nicht richtig behandelt oder vielleicht sogar noch oben einen drauf bekommt, man hat einen Fehler gemacht und wird dazu noch bestraft, dann kann es natürlich zu einer Traumafolgestörung kommen. Also ich sage immer Second Victim Phänomen, das ist noch keine Traumatisierung, kann aber sehr wohl in eine Traumatisierung münden, bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass es zur Berufsaufgabe führt. Und wichtig hierbei, es geht nicht nur darum, dass dann irgendwelche Youngster das Handtuch schmeißen, weil sie sagen, naja, okay, Medizin ist vielleicht doch nichts für mich. Ich habe selbst gestandene Chirurginnen und Chirurgen erlebt, 30 Jahre im Beruf, ein Fall Wrongside Surgery, falsches Bein amputiert, die waren arbeitsunfähig ab dem nächsten Tag. Also es ist nicht so, dass man ab einer gewissen Berufszugehörigkeit, ab einer Anzahl von Berufsjahren immun dagegen wird. Und bei manchen Berufsgruppen ist es sogar so, dass mit zunehmender Berufszugehörigkeit der Burden of Disease, also die Belastung durch das Second Victim Phänomen, sogar noch zunimmt, dass das ein unabhängiger Risikofaktor ist, weil man unter Umständen beim ersten Mal schon was erlebt hat, man hat es nicht so richtig verarbeitet und dann kommt das zweite und dritte und irgendwann wird der Rucksack einfach zu voll, weil er eben nicht mehr leer wird und ich diese ganzen Pakete immer wieder weiternehmen. Das ist also das, was mir persönlich passieren kann, die akuteste und die drastischste und die schlimmste Folge. Da müssen wir entsprechend bei aller Sensibilität drüber sprechen, weil es gibt eben viele dokumentierte Fälle, ist tatsächlich, dass so eine akute Belastung zum Suizid einer Kollegin oder eines Kollegen führen kann. Und wir wissen als Anästhesisten, wenn wir uns nur die Literatur angucken, die Inzidenz gegenüber der Normalbevölkerung ist stark erhöht, sowohl was Mediziner angeht, als auch speziell Anästhesistinnen und Anästhesisten. Und wenn man sich das anguckt, abseits von natürlich entsprechenden Grunderkrankungen, die jeder Mensch haben kann, dann sind diese berufsbedingten Suizide tatsächlich gelten als vermeidbar, weil wir eben gute Hilfsangebote haben können, die auch zur vollständigen Heilung führen. Ja. Bevor wir darauf gehen, möchte ich noch ganz kurz sagen, was hat denn das noch zu tun mit dem Patienten? Nun, dysfunktionale Verarbeitungsmechanismen können auch sein, dass ich mich natürlich nach einer negativen Erfahrung versuche abzusichern. Großes Stichwort in dem Zusammenhang, defensive Medizin. Also ich mache unnötige Diagnostik, ich mache unnötige Therapie und zwar nicht, weil ich in Sorge um den Patienten bin und das möglichst gründlich machen will, sondern weil ich mich selbst absichern will. Ich kenne einen Fall einer Kollegin, eine niedergelassene Allgemeinmedizinerin, die hat eine Fraktur nach Fahrradsturz bei einem Patienten übersehen. Kompliziert, also war jetzt nicht einfach zu sehen. Und erst der Radiologe hat es dann sozusagen entdeckt. Eine Woche später ist dann der Patient behandelt worden. Und warum auch immer, es kam zu einem Prozess. Dieser Prozess dauerte 7 Jahre. Um es kurz zu machen, diese Kollegin ist freigesprochen worden, weil eben als Allgemeinmediziner man gesagt hat, also kompliziert zu erkennenden Bruch übersehen zu haben, also kann mal passieren, ist nicht schön, ist auch für den Patienten nicht schön, wollen wir nicht drum herum reden, aber das ist menschlich und da, also am Ende nach 7 Jahren keine Strafe, Freispruch. Jedes Mal, wenn die so einen gelben Brief bekommen hat, den sie dem Postboten unterschreiben musste, jedes Mal, wenn sie auf dem Briefpapier gelesen hat, die Bundesrepublik Deutschland gegen sie selbst, ja, das macht was mit einem. Und das hat dann dazu geführt, dass letzten Endes jeder Patient, der Schmerzen in der Hand bekommen hat, von ihr zum MRT überwiesen worden ist. Um auch ja nichts zu übersehen.
Zu übersehen.
Ja? Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, manchmal ist ein MRT der Hand sicherlich indiziert. Liebe Grüße an alle Radiologen, aber jeder Mensch, der Schmerzen gehabt hatte, der sollte nicht als allererste Maßnahme zum MRT gehen. Und wie gesagt, das war eine ganz klare Maßnahme, die nur darauf abzielte, dass sie gesagt hat, es passiert mir kein zweites Mal, dass mich jemand entsprechend bezichtigt, ich hätte da was übersehen. Und deswegen schicke ich jetzt alle dahin. Und ängstliche Medizin, das war ja eine Medizin, die von Angst getrieben war und nicht von Kompetenz, die macht eben mehr Fehler, die verursacht auch, verschwendet auch mehr Ressourcen. Letzte Woche war ich auf einer Konferenz in Spanien, dort habe ich Zahlen aus Spanien gesehen. 42% des Overuse, also des Overtreatments, sind auf defensive Medizin zurückzuführen. Also weil die Kollegen einfach Angst haben, was falsch zu machen. Ja. Und insofern muss man ganz ehrlich sagen, da hilft es auch nicht, wenn man dann immer mit dem juristischen Argument, ja, man steht ja mit einem Bein im Gefängnis, argumentiert, was auch falsch ist übrigens.
Wollte ich gerade sagen, ist ja auch einfach nicht der Fall.
Falsch ist, damit machen vielleicht ein paar Rechtsanwälte Geld, die Seminare verticken wollen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man guten Gewissens handelt, mir wenig einfällt, wo man tatsächlich entsprechend belangt werden kann. Und da ist es dann einfach so, dass man sagen muss, wir müssen tatsächlich eben das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein von Kolleginnen und Kollegen erhalten, sodass sie nicht overconfident sind, also nicht übereifrig und überselbstbewusst, aber dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein, eine gesunde Sicherheit an den Tag legen, dass sie wissen, was sie dürfen, was sie können. Denn nur dann, wenn ich in meine eigenen Fähigkeiten vertraue, nur dann kann ich sicher arbeiten. Hätte ich morgens um 7.30 Uhr bei der ersten Narkose schon gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bringe ich keinen um, dann wäre meine Fehlerrate um ein Vielfaches höher gewesen, als wenn ich weiß, okay, das, was ich jetzt mache, ist potenziell risikobehaftet, so wie der Pilot, der irgendwie bis zum Ende der Startbahn auch abgehoben sein muss, ansonsten wird es prekär. Aber ich weiß, was ich kann, ich vertraue auf meine Kompetenzen und ich kriege das jetzt hin und ich ziehe das jetzt durch. Mit so einem Mindset kommt man nämlich entsprechend deutlich sicherer durch den Alltag und eben auch durch die Patientenversorgung, als eben mit dieser Mentalität, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert mir heute kein schwerer Fehler. Also, das ist sozusagen etwas, was unmittelbar auch auf die Patientensicherheit abzielt. Und genauso ist es so, dass als zweiten Schutzmechanismus man entweder eben ein bewusst passives und defensives Verhalten an den Tag legen kann, also sich zum Beispiel auch nicht festlegen möchte gegenüber Patienten oder sogar paradoxerweise ein besonders aggressives Verhalten. Ich werde von Nichtmedizinern häufig gefragt, wie kann denn so ein Second Victim aussehen, dass irgendwie, wo es schiefgelaufen ist und das jetzt irgendwie da traumatisiert durch die Gegend läuft. Und ich sage, das ist ganz einfach, da muss man nur entsprechend sich Dr. House angucken zum Beispiel. Das wäre so ein Prototyp von jemandem, der eigentlich ja ein gutes Herz hat hinter einer sehr rauen Schale, der es den meisten Leuten nicht zeigt, aber dem das Leben insbesondere in der Medizin wahrscheinlich ein paar Mal zu viel übel zugesetzt hat und der einfach daraus dann geworden ist, wie er oder sie geworden ist. Und wenn man ehrlich ist, wir alle kennen wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen, wenn man uns jetzt das angucken, da könnte man durchaus das etwas absonderliche Verhalten erklären damit, dass man sagt, naja, möglicherweise liegt ja genau so etwas zugrunde und hätte man unter Umständen früher heilend eingreifen können, dass die nicht so werden, wie sie geworden sind. Also das ist durchaus ja denkbar. Und wenn man sich die reinen Prävalenzen anguckt, und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das eine zunehmende Problematik ist, sondern nur, dass man zunehmend sensibel für das Thema geworden ist, dann glaube ich schon, dass wir hier einfach flächendeckend was tun müssen, aber das Gute eben auch flächendeckend was tun können. Denn ich kann nicht verhindern, dass es möglicherweise mich trifft, zum Beispiel, weil ich einen Notarzteinsatz fahre mit biografischen Details. Ja, also ich kann mich noch an einen Rettungsdiensteinsatz erinnern, als ich noch Rettungssanitäter war. Alle anderen nicht mehr. Es ging irgendwie gut oder schlecht aus, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Der Einsatz, an den ich mich noch erinnern kann, war der Einsatz, bei dem ich den Einsatzort mitgeteilt bekommen habe und festgestellt habe, es war die eigene Adresse.
Oh Gott.
Ja, wir waren damals in einem Mietshaus sozusagen gewohnt, also mit mehreren Parteien. Ich wusste also nicht, wer es ist. Und ich habe den Namen nicht gesagt bekommen von der Leitstelle. Die haben nur gesagt, ja, das ist irgendwie schwierig. Den Namen kriegt ihr auf dem Weg zum Einsatzort. Und ich meine, mit meinem Nachnamen Strametz, der jetzt in Deutschland nicht sehr häufig ist, ich habe schon als Schulkind gelernt, meinen Nachnamen zu buchstabieren, weil den niemand auf Anhieb richtig kann. Es war dann nachher nicht so, dass ich zu meiner eigenen Wohnung musste, aber oder einen Familienangehörigen behandeln musste. Aber du kannst dir vorstellen, mit welchen Gedanken ich dann da im Auto saß und mit Blaulicht und Martinshorn durch die Gegend gefahren bin und im Retrospektiv sagen kann, eigentlich hätte ich den Einsatz abbrechen und ablehnen müssen. Ich war froh, dass ich da heil angekommen bin und auf dem Weg auch niemanden überfahren habe. Aber wie gesagt, das ist dann so etwas, das kann ich ja nicht verhindern, dass sowas auch mal passieren kann. Ja? Oder dass ich mit einem Kollegen rede, der fährt nach Hause nach dem Dienst und 30 Minuten später sehe ich im Schockraum als Patienten wieder sowas. Sowas passiert. Aber je nachdem, wie ich dann entsprechend da supportet werde, kann ich im Prinzip verschiedene Wege einschlagen und die entscheiden dann ganz klar, ob ich da gut aus der Nummer wieder rauskomme oder ob es mich halt wirklich zusätzlich zu dem Ereignis richtig böse erwischt.
Ja, zu einem Aspekt will ich ganz kurz einfach nur so von dir deine persönliche Prävalenz sozusagen hören. Kennst du eine Kollegin, einen Kollegen oder jemanden in deinem Umfeld, der sich suizidiert hat und von dem du weißt?
Ja.
Ja, ich auch. Und das allein das zeigt es ja schon, weil ich mir relativ sicher war, dass du ja sagen wirst auf diese Antwort und das eigentlich schrecklich ist, wenn man ehrlich ist. Ja, wenn man
auf jeden Fall.
Wenn man schon mit so einer Einstellung an diese Frage herangeht und ich glaube, da werden viele ZuhörerInnen uns auch zustimmen, dass man über die Jahre hinweg, ich meine, ich habe 2010 im Rettungsdienst angefangen, einfach ein paar Leute mitgekriegt hat, die aus vielleicht unterschiedlichen Gründen mit Sicherheit, aber vielleicht auch durch solche Trigger noch zusätzlich belastet waren und dann in so einen Schritt gegangen sind. Schrecklich. Du bist gerade auf die unterschiedlichen Szenarien eingegangen, wie man damit umgehen kann. Und ich habe mir natürlich in Vorbereitung sozusagen auch für diesen Podcast einen sehr guten Artikel von dir durchgelesen, der sehr viel Aufschluss neben dem super Vortrag auch nochmal gegeben hat. Und da war auch nochmal, diese drei unterschiedlichen Wege wurden da nochmal so ein bisschen skizziert. Zum einen verlassen, überleben und wachsen. Und verlassen wäre für mich beispielsweise jetzt bei der Kollegin, die das Fachgebiet gänzlich aufgrund eines Vorfalls gewechselt hat. Das war eine Kollegin, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, so einen Patient Safety Kurs im PJ gemacht. Da habe ich diesen Fall mitgekriegt. Aber es gibt ja immer mal so Punkte, wo man von Fällen erzählt bekommt, die nicht optimal gelaufen sind und an die man sich zurückerinnert. Das war eine Kollegin, die war sehr frisch in der Onkologie und hat dort Chemotherapien auch angehangen und war eigentlich noch nicht sehr sicher mit diesen Maßnahmen. Und sie hat in der Tat dann die Chemotherapeutika verwechselt, und zwar die IV-Chemotherapie mit der intrathekalen, also der Injektion.
Vincristin.
Genau, die sozusagen eigentlich hätte in den spinalen Raum gegeben werden sollen. Und sie hat das beides verwechselt und sie hat die IV-Gabe intrathekal gegeben. Und das Problem war daran, dass dieses Medikament dann einen Querschnitt bei der Patientin, die ja sowieso schon geplagt ist, weil sie schon Krebs hat, ja, noch zusätzlich dann einen Querschnitt bekommen hat. Und die hat hinterher ein anonymes Interview gegeben und wir haben uns den Film angeguckt und sie ist erstmal aus der Medizin ganz ausgeschieden und hat dann irgendwann, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht korrigiere mich, wenn du das noch besser weißt, hat dann irgendwann angefangen, glaube ich, in der Arbeitsmedizin nochmal zu arbeiten oder zumindest in einem nicht ganz patientennahen, also Arbeitsmedizin ist auch patientennah, das kann man so nicht sagen. Aber ich glaube, sie hat dann irgendwie Kollegen behandelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie war auf jeden Fall sehr gebeutelt von dieser Situation. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und das wäre für mich so ein ganz typisches Verlassen. Oder ist mit Verlassen an sich der komplette Beruf gemeint oder nur der Arbeitsplatz oder wird das beides sozusagen damit mit reingenommen?
Das kann man beides subsumieren. Also zunächst einmal diese drei verschiedenen Wege, die man einschlagen kann. Das hat Susan Scott 2009 herausgefunden, weil sie mit vielen Second Victims qualitative Interviews geführt hat und eben gesehen hat, es gibt drei mögliche Wege, die das Ganze nehmen kann, ohne jetzt auf die einzelnen Stadien einzugehen. Das eine ist tatsächlich eben, dass ich den Beruf verlasse. Das kann bedeuten, dass ich die Medizin verlasse. Das kann im schlimmsten Fall ja wirklich auch bedeuten, dass ich mich suizidiere. Sowas kann nach einigen Monaten passieren. Sowas kann aber auch ganz akut passieren. Also solche Menschen sind unter Umständen auch in akuter Lebensgefahr, wenn sie entsprechend so etwas erlebt haben und brauchen dann sofortige Hilfe. Das kann auch sein, dass ich zum Beispiel sage, ich gehe in einen Bereich, der jetzt nicht direkt mit der Patientenversorgung zu tun hat. Oder wo ich möglichst wenige akutmedizinische Patienten sehe. Ich gehe in den administrativen Bereich, ins Controlling, zum medizinischen Dienst oder zu anderen Einrichtungen, in denen ich zwar noch Ärztin oder Arzt sein kann, aber eben nicht mehr glaube, solche Fehler machen zu können. Und das kann eben auch sein, dass ich den Arbeitsplatz als solches verlasse, mir zum Beispiel ein anderes Fachgebiet suche, weil ich denke, naja, ich gehe jetzt zum Beispiel aus der Anästhesie raus und werde was anderes, weil das ist harmloser. Aber das ist im Prinzip ja auch eine Vermeidungsstrategie und das kann man als Verlassen sozusagen ansehen. In jedem Fall muss man sich überlegen, da geht dann eine Kollegin oder ein Kollege in der Regel ja sehr gewissenhaft, weil diejenigen, die nicht gewissenhaft sind, die sagen, ist mir doch egal, die bleiben ja, das muss man auch so sehen, die wenigen, sondern das sind gewissenhafte, gut arbeitende Menschen, gut ausgebildet, Studium kostet 250.000 Euro, Facharztweiterbildung kostet auch unglaublich viel Geld. Das heißt, man investiert in diese Menschen unglaublich viel, bis sie da mal fachärztlich oder oberärztlich tätig werden können und dann verlassen sie eine Klinik oder einen Bereich. Das ist eben tatsächlich sowohl für die Patientenversorgung als auch ökonomisch gesehen ein großer Verlust. Und wir wissen mittlerweile sehr gut durch verschiedene Studien, auch aus dem deutschsprachigen Raum, dass der wesentliche Faktor, ob ich sage, ich verlasse den Arbeitsplatz oder nicht, ist, wie gut ich tatsächlich durch meine nähere Umgebung unterstützt werde oder vielleicht noch zusätzlich drangsaliert oder bestraft werde. Weil gerade wenn dann ein Fehler passiert, und ich meine, die Verwechslung intravenös, intrathekale Gabe, das ist in der Onkologie so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Es gibt ja nicht umsonst darüber einzelne Handlungsempfehlungen, nur was die Verwechslung von Vincristin intrathekal und intravenös angeht, weil man in den meisten Fällen den Patienten über Tage und Wochen tatsächlich beim Sterben zusehen kann. Das ist so die grausamste Form einer Medikamentenverwechslung. Und insofern kann man sagen, okay, das ist eben dramatisch, aber das ist natürlich auch etwas, wo von außen sehr starke Reaktionen kommen, bis hin zu, ja, wie konnte dir denn das passieren zum Beispiel? Oder warum hast du da nicht aufgepasst? Und ganz ehrlich, wir alle machen mal Fehler und wir wissen, dass in dem Moment, wo wir den Fehler machen, es sich noch gut anfühlt, erst hinterher merken wir, dass das keine gute Idee war. Also bis die Tür ins Schloss fällt, fühlt es sich noch gut an, ohne Schlüssel aus der Haustür rauszugehen, sonst würden wir nicht aus der Haustür rausgehen. Und wenn wir gerade bei dem Thema der Verwechslung sind, man merkt einfach auch nach der klinischen Tätigkeit, wie schnell sowas entsprechend gehen kann. Ja, also mir ist da noch so ein Fall in Erinnerung, der ist gar nicht so lange her, bei dem ich selber nochmal gemerkt habe, wie bei entsprechenden fehlerbegünstigenden Faktoren, wie ich selbst so einen Fehler machen kann, auch wenn er zum Glück etwas harmloser ausgegangen ist als dieser Fall der Verwechslung. Also ich selbst koche ganz gerne und ich bin durchaus Freund der italienischen Küche und ich koche ganz gerne Lasagne. Aber wenn es schnell gehen muss, dann halt natürlich nicht so, dass ich da irgendwie stundenlang in der Küche stehen kann, sondern da muss es halt, wie gesagt, schnell gehen und dann mache ich es meistens so, dass ich in der letzten Lasagneplatte und der Käseschicht, die trenne ich sozusagen mit einer bestimmten Käsesahnesoße. Die gibt es fertig im Supermarkt zu kaufen. Ich weiß, die Gourmets unter den Zuhörenden werden jetzt gleich Rezeptvorschläge schicken. Ich bin sehr dankbar für jeden. Ich probiere ihn gerne aus.
Wir leiten ihn gerne an dich weiter.
Unbedingt, unbedingt. Habe ich auch schon in Risikomanagementkursen bekommen. Finde ich großartig. Aber hier war es halt so, hier musste es die Käsesahnesoße sein. So. Und dann bin ich halt in den Supermarkt meines Vertrauens gegangen, hatte auch nicht viel Zeit und habe tatsächlich zwei dieser Tetra-Packs dieser Käse-Sahne-Soße da entsprechend kaufen wollen. habe dann auch zwei Packungen gegriffen, habe die an die Kasse gebracht, bin dann entsprechend schnell nach Hause, habe dann alles soweit vorbereitet, da so eine gewisse Routine drin, habe das dann entsprechend gemacht, hat schon irgendwie, irgendwas hat sich komisch angefühlt, aber naja, es musste schnell gehen, dann habe ich das in den Backofen reingemacht und beim Probieren dieser Lasagne habe ich dann tatsächlich gemerkt und habe dann tatsächlich in den Mülleimer nochmal geguckt und diese Packung rausgeholt, habe ich dann gemerkt, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe nämlich statt der Käsesahnesoße Curry-Sahnesoße eingekauft. Mm. Und also ich bin auch ein Freund der indischen Küche, aber
aber nicht gleichzeitig.
Aber ganz ehrlich, Curry-Lasagne, die ich da produziert habe, Curry-Lasagne kann ich verraten, die schmeckt überhaupt nicht. Und dann habe ich aber tatsächlich mal, ich hatte noch so eine Packung Käse-Sahnesoße tatsächlich zu Hause, ich hätte sogar überhaupt nichts einkaufen müssen, war also doppelt dumm der Fehler. Und dann habe ich die mal nebeneinander gehalten, habe die auch fotografiert für meine Studierenden und da, man sieht im Prinzip, bis auf eine ganz, ganz leichte Nuance des Gelbfarbtons sind die absolut identisch. Da steht halt nur einmal Currysahne und einmal Käsesahne drauf. Das Hintergrundbild, da steht ja immer Serviervorschlag, das ist identisch. Mhm. Das Logo ist identisch, die Aufmachung ist identisch, die Schriftgröße ist identisch, die Packungsgröße ist sowieso identisch. Das ist also ein wunderschönes Beispiel für einen sogenannten Look-alike. Und leider Gottes ist es in der Medizin aber auch so, dass es an manchen Stellen Lookalikes gibt, die sind richtig gefährlich. Gerade wenn man sich vorstellt, Natriumchlorid und Kaliumchlorid. Ja,
absolut.
Wenn die in dem gleichen Gebinde, der gleichen Größe sind und man vielleicht nur Natrium und Kalium als Unterschied hat und der Rest der Verpackung ist komplett gleich, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, in der Eile mal daneben zu greifen, so wie es mir bei meiner Curry-Lasagne passiert ist, ist natürlich entsprechend groß. Bei meiner Curry-Lasagne hielt sich der Schaden in Grenzen. Also ich habe die dann natürlich noch gegessen und es war mir quasi bei jedem Bissen eine Lehre, was ich da gemacht habe. Ja. Es hat überhaupt nicht gut geschmeckt, nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht bitte zu Hause nachmachen. Aber es war natürlich im Vergleich absolut harmlos zu dem von dir beschriebenen Beispiel oder zu Natriumchlorid, Kaliumchlorid oder anderen Sachen. Methotrexat einmal pro Tag statt einmal pro Woche im nicht-onkologischen Bereich. Auch so ein Klassiker. Ja, und da geht es einfach darum, dass man sagt, okay, diese Fehler passieren, sie passieren im Häuslichen, im Privaten, sie passieren im Beruflichen und wir müssen gucken, dass wir es zum einen den Leuten so schwer wie möglich machen, diese Fehler zu begehen, aber uns auch in die Situation der Menschen versetzen in dem Moment, wo sie einen Fehler machen. Wenn wir über Fehler urteilen, dann ist es nie gut, hinterher zu sagen, retrospektiv, naja, das und das hättest du machen sollen. Erstens ist es retrospektiv, also hinterher ist man immer klüger. Ja,
postmortales Klugscheißen.
So sieht's aus. Zum Zweiten ist es dann eben eher proximal, dass man also sagt, okay, da war halt irgendjemand, der war zu blöd, das Medikament zu richten. So hört man es ja teilweise und das traumatisiert dann tatsächlich zusätzlich. Während, also ich war zu blöd, die richtige Käse-Sahnesoße einzukaufen. Aber wenn man sich die fehlerbegünstigenden Faktoren anguckt, warum stehen die direkt nebeneinander im Regal und sehen auch noch zum Verwechseln ähnlich? Da muss man sagen, also das gibt's. Ich will jetzt niemandem da die Schuld geben, weil es geht gar nicht um Schuld, aber es geht einfach um zusätzliche Faktoren, die da reinspielen. Da muss man sagen, sind die einfach auch mit da? Und gerade wenn es um Leben und Tod geht, muss man versuchen, die auszumerzen. Und das Dritte ist dann entsprechend auch, dass man in der Regel kontrafaktisch auf sowas achtet. Also was hättest du stattdessen tun sollen und nicht, warum hat es sich in diesem Moment für dich gut angefühlt, so zu handeln? Und wie können wir zukünftigen Menschen es möglichst schwer machen, sich bei so einer Situation gut zu fühlen, sodass sie das rechtzeitig erkennen, denken, oh, um Gottes Willen, bloß nicht, und aufhören, bevor die Substanz im Patienten ist. Das wäre das Eigentliche. Und das zeigt auch entsprechend, was eben hilft. Also verlassen, das machen die meisten eben, wenn sie zusätzlich bestraft werden. Wenn ich mir aber jetzt über klinisches Risikomanagement, über Patientensicherheitsmanagement überlege, wie konnte es zu dem Fehler kommen und wie können wir ihn künftig verhindern, dann kann das auch durchaus eine heilende Wirkung haben. Nicht, weil ich die Vergangenheit ändern kann, aber weil ich zumindest die Zukunft beeinflussen kann. Dann kann es entweder sein, dass diejenigen das Ganze überleben, also irgendwie psychisch verwundet weitermachen. Also Dr. House wäre jetzt so ein Paradebeispiel dafür. Oder eben, und das ist das Beste, und das ist tatsächlich auch möglich, und zwar bei Unterstützung in den meisten Fällen möglich, dass ich an dieser Situation wachse. Dass ich dadurch tatsächlich ein besserer Arzt oder in dem Fall jetzt ein besserer Lasagnekoch werde, weil ich einfach aus meinem Fehler gelernt habe und weil ich sage, ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber in Zukunft sowohl mich selber sensibilisieren, als auch Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren. Ich kenne viele gute Ausbilder und ich habe vielen großartigen Menschen meine anästhesiologische Karriere damals verdankt, die tatsächlich auch mir gestanden haben, dass ein Teil ihrer wirklich sinnvollen und guten Hinweise, Ratschläge und Tipps darauf beruhen, dass sie selber einmal den Fehler gemacht haben und sagen, ich möchte zumindest nicht, dass jemand anderes diesen Fehler tut. Also das ist tatsächlich so der Trigger, der dazu führt, aus der Verlassen- oder aus der Überlebensschiene hin in die Wachstumsschiene zu gehen. Damit habe ich auch eine Chance, diese Last, die ich hinten im Rucksack sozusagen trage, tatsächlich mir nochmal anzugucken, zu betrachten, irgendwo in ein Regal zu stellen und dann aber auch den Raum zu verlassen. Also der Rucksack ist dann wieder leer. Ich habe dann wieder Kapazität und Resilienz und ich weiß, es kommt vielleicht wieder etwas in meinen Rucksack rein, aber das Gute ist, wenn ich einmal gut aus dieser Nummer rausgekommen bin, dann habe ich auch Resilienz aufgebaut für das nächste Mal, weil ich weiß, okay, wenn mir nochmal sowas passiert, dann weiß ich ja schon, was ich tun kann, an wen ich mich wenden kann, wo ich Unterstützung kriege. Natürlich möchte ich das nicht, dass es nochmal passiert, aber das wissen wir eben, wenn ich einmal sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe, auch mit der Unterstützung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim nächsten Mal mir wieder Hilfe suche, natürlich höher, als wenn ich beim ersten Mal neben der Strafe, die ich sozusagen mir selbst auferlegt habe, dem Second Victim-Phänomen, auch noch megamäßig eins aufs Dach bekommen habe, dann gehe ich viel eher den Weg des Verlassens oder eben den Weg des Überlebens. Und dann werde ich mich bei dem nächsten Problem, werde ich mich dann eben auch nicht melden. Und das kann sogar eben dazu führen, dass ich einen Fehler, den ich begehe, das nächste Mal vertusche, nur aus Angst davor, dass ich wieder negative Konsequenzen erfahren muss. Also es kann sich in beide Richtungen verstärken. Und deswegen ist eben mein Plädoyer zu sagen, wenn wir die Vergangenheit eh nicht ändern können, dann können wir zumindest die Zukunft günstig beeinflussen. Also, wenn sich die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts an eines erinnern sollten aus diesem Podcast, dann bitte den Spruch, Second Victims brauchen Hilfe und keine Bestrafung. Weil die Bestrafung haben sie schon ohnehin. Und da nochmal drauf zu hauen, das ist nicht nur unkollegial, wenn man sich selber überlegt, dass es einen selber treffen könnte, das ist auch den Patientinnen und Patienten, die dieser Mensch zukünftig behandelt, gegenüber absolut unfair und kontraindiziert.
Ja, sehe ich auch so. Und man muss ja wirklich auch wiederum sagen, dass man das nicht stigmatisieren sollte, dass, wenn sich jemand Hilfe holt, dass das eigentlich ein Zeichen von Größe ist und nicht ein Zeichen von Schwäche. Es wird ja durchaus immer mal so ein bisschen, ich glaube, dass die Psychotherapie inzwischen schon etwas anerkannter ist, generell in der Bevölkerung, aber es gibt durchaus immer noch so Situationen, wo man stigmatisiert wird. Und allein schon eine F-Diagnose irgendwo in seiner Akte stehen zu haben, ist ja auch schon eine Form der Stigmatisierung. Und ich kann da nur ein großes Plädoyer für sagen, dass wenn man Dinge bei sich vielleicht auch erkennt und sagt, ah, damit komme ich doch nicht so gut klar, dann ist es, glaube ich, immer hilfreich, sich irgendwie anderweitig Hilfe zu suchen und dass man vielleicht auch die Strukturen im eigenen Krankenhaus kennt. Wie gehe ich denn damit um, wenn wirklich was passiert? Dass man Strukturen im Rettungsdienst kennt, wenn man als Notärztin oder Notarzt tätig ist. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Ansätze, PSNV-Ansätze, also psychosoziale Notfallversorgung. Das sind unter anderem dann auch beispielsweise Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst selbst. Es gibt aber durchaus auch manchmal noch höher greifende Möglichkeiten, wie zum Beispiel jemanden, der Psychiater oder Psychiaterin oder Psychologin, Psychologe ist, die einem dort helfen können und die einem nochmal diese Situation aufarbeiten können. Und da haben wir ja auch schon einige Themen drüber gemacht, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, falls man irgendwie ja was merkt, dass man dorthin geht und sich vielleicht dann auch einfach Hilfe holt. Und wenn es nur ein Termin ist, manchmal reicht das ja schon, um vielleicht auch Sachen für sich zu ordnen, zu sortieren und zu wissen, wie kann ich damit umgehen? Ist das okay, wie ich damit umgehe oder ist es nicht okay? Und oft werden diese Termine, gerade diese Anfangstermine, auch gar nicht irgendwo wirklich gelistet, sondern die gibt es auch durchaus anonym. Das muss man ja auch dazu sagen.
Also ich glaube, wir müssen tatsächlich auch in unserem eigenen Berufsfeld nochmal mit ganz vielen Vorurteilen aufräumen. Ich spreche da auch von mir selber. Also ich habe über diese Thematik als jetzt Forschender und nicht mehr klinisch Tätiger viel mehr gelernt. Und ich hätte mir rückblickend gewünscht, dass ich das alles schon gewusst hätte in meiner klinischen Tätigkeit. Ich konnte damals super reanimieren, aber eine Kollegin, die neben mir zusammengebrochen ist nach einem Todesfall in unserer Klinik, die konnte ich nicht richtig trösten und habe mich dann selber auch sehr schlecht gefühlt, weil ich gesagt habe, Mensch, also du kannst hier quasi am offenen Herzen reanimieren, aber jemanden, der völlig niedergeschlagen ist, das schaffst du nicht zu stabilisieren. Also das hat auch an mir sozusagen ein bisschen genagt. Also zum einen muss man natürlich sagen, die Lebenszeitprävalenz für eine psychische Belastung, die tatsächlich professionellen Support braucht, beträgt nach Expertensicht 50-60%. Also auch da ist es so, es ist normal, dass man irgendwann im Laufe seines Lebens vielleicht mal gut daran tut, jemanden um Hilfe zu fragen. Und zwar nicht nur dann, wenn irgendwie wir Gallensteine haben oder eine Blinddarmentzündung. Das Zweite ist, dass wir immer noch dieses Stigma haben, naja, einmal einen an der Klatsche, immer einen an der Klatsche. Also, dass das sozusagen was Chronisches ist. Das Wichtige hier beim Second Victim ist tatsächlich, dass, wie du gesagt hast, hier tatsächlich eine Heilung möglich ist. Und damit meine ich eine vollständige Heilung. Der Rucksack ist leer, ich bin nachher wieder fit, ich arbeite weiter gerne und gesund in meinem Beruf.
Nicht und defensiv.
Eben nicht defensiv, sondern mit dem notwendigen Demut, aber eben auch mit dem gebotenen Stolz und dem gebotenen Selbstbewusstsein. Also wir sprechen hier tatsächlich von Heilung. Und das Dritte ist eben, dass man auch die Chancen gerade bei solchen posttraumatischen Belastungsstörungen unterschätzt. Es gibt natürlich psychiatrische Krankheitsbilder, da sind Heilungschancen nicht so gut. Experten sagen, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, die rechtzeitig erkannt wird, also nicht erst nach Jahren, liegen die Heilungschancen bei über 93%. Das ist wirklich entsprechend eine Zahl, die auch Mut machen soll. Und wie du gesagt hast, es ist sehr schwer zunächst einmal, wenn man so als Heldin oder Held sozialisiert wird, andere um Hilfe zu fragen. Das tut uns nicht gut erstmal und daran sind wir nicht gewohnt. Wir helfen jedem gerne, der bei drei nicht auf dem Baum ist, aber wehe, wir brauchen selber Hilfe. Das nagt an uns. Und das kenne ich genauso wie viele andere Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind keine guten Patienten als Ärzte. Ja, das muss man einfach sagen. Und da ist es eben extrem schwer, auch wirklich mal die Hand zu heben, zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber da hilft es eben auch, allein zu wissen, erstens mit Second Victim, du bist nicht allein, sondern du bist in guter Gesellschaft. Zweitens, es gibt Hilfe, die verfügbar ist. Und wir kommen ja gleich noch drauf, was besonders gut hilft. Und das Beste an der Sache ist, das, was besonders gut hilft, ist auch am meisten verfügbar. Und das Dritte ist, du kommst, wenn du dir diese Hilfe suchst und wenn du dich auch unterstützen lässt, in nahezu allen Fällen geheilt, aber in wirklich allen Fällen deutlich verbessert aus dieser Situation wieder raus und tust damit auch deinen Patientinnen und Patienten was Gutes. Also es ist überhaupt kein Widerspruch dahinter, sondern es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile wissen, es gibt, wenn ich Second Victim werde, ein sogenanntes Drei-Stufen-Modell, also drei abgestufte Stufen der Unterstützung und der Hilfe. Das kann auch anonym entsprechend passieren. Das passiert auch, kann auch außerhalb einer entsprechenden klinischen Einrichtung passieren. Ich muss also nicht mich jetzt an meinen Vorgesetzten wenden, wenn mir das unangenehm ist. Und das auch gut ist, wenn mir sowas akut passiert, dann ist das sogar als Arbeitsunfall von den Berufsgenossenschaften anerkannt. Also es ist genauso, wie wenn ich im Flur ausrutsche und mir das Bein breche, kann ich auch ein Psychotrauma als Berufskrankheit geltend machen. Und das zeigt eben, dass es nicht charakterliche Schwäche ist, sondern dass es eben ein arbeitsbedingter Risikofaktor ist, der mich erwischen kann oder eben auch nicht. Und das Nächste, was wir mittlerweile auch wissen, ist, da kommen wir vielleicht im Zweiten dann noch drauf, dass wir neben der Akuttherapie, wenn es denn tatsächlich passiert, auch unsere psychischen Abwehrkräfte stärken können. Also dass es sogar noch zwei weitere Stufen gibt, um dann tatsächlich unsere Resilienz zu erhöhen, um diese Phänomene dann entsprechend möglichst abwehren zu können oder so abzumildern, dass sie uns eben nicht stark treffen. Wenn wir uns die Therapien sozusagen angucken, dann gibt es drei Stufen. Auch die hat Susan Scott mit ihrem 4U-Programm an der University of Missouri seit 2009 systematisch etabliert. Also wir verdanken ihr wie Albert Wu unglaublich viel in der Second Victim-Forschung. Und sie hat gesagt, also die erste Stufe sollte tatsächlich sein, ein sogenannter Peer Support, also die kollegiale Unterstützung. Warum als erste Stufe? Zum einen, sie ist niederschwellig verfügbar. Zum zweiten, es fällt mir als viel leichter, also es fällt mir schon schwer, Hilfe anzunehmen, aber es fällt mir viel leichter, mit einem Kollegen oder einer Kollegin drüber zu sprechen, als jetzt, Gott bewahre, noch zu irgendjemandem aus den P-Fächern zu gehen. Ja? Bin ja nicht krank. Und das Dritte ist, das Gute ist, wenn ich mich denn mal offenbart habe oder wenn ich denn mal ins Gespräch komme, meine Kollegin oder mein Kollege, die wissen, wie ein OP funktioniert, wie eine Intensivstation von innen aussieht oder ein Notarztwagen oder die Notaufnahme oder was auch immer. Das heißt, ich muss diesen Menschen nicht erst erklären, was ich tue, bevor ich Hilfe bekomme, sondern ich kann hier viel niederschwelliger Zugang haben und sehe Menschen und berichte Menschen aus ihrem Erfahrungshorizont und die können mich wiederum auch mit ihrem Erfahrungshorizont abholen. Also tatsächlich ist es so, dass Peer Support nicht nur die erste Stufe ist, sondern auch die nach Evidenz die erfolgreichste Stufe ist. In den USA sagt Susan Scott, ungefähr 60% aller Kolleginnen und Kollegen werden bereits in der Peer-Support-Stufe abgefangen und stabilisiert und brauchen gar keine weitere Hilfe. Wir haben eine Studie in Österreich, in Wien laufen mit dem Wiener Gesundheitsverbund, die erste Pilotklinik, da gibt es mittlerweile Daten. Da sind es sogar weit über 80% der Kolleginnen und Kollegen, die mit kollegialer Hilfe alleine vollkommen fein sind und auskommen, ohne dass man eskalieren muss. Die zweite Stufe dann, wenn das nicht ausreichen sollte, was aber auch kein Drama ist, was immer noch zur Heilung führen kann, sind dann eben Kriseninterventionsteams. Du hattest schon erwähnt, im Rettungsdienst, da kennen wir das ja aus Großschadensereignissen, Unfall am Breitscheidplatz, ICE-Unglück in Eschede und einige andere. Dort ist psychosoziale Notfallversorgung sowohl für die Normalbevölkerung als auch PSNVE, also psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, mittlerweile etabliert. Und was Großschadensereignisse angeht, auch, glaube ich, in der Community angenommen. Nun ist es aber eben nicht so, dass es jedes Mal der Amoklauf sein muss oder in Duisburg die Love Parade, sondern es können auch andere Einsätze dazu führen, dass man diese Strukturen aktivieren sollte. Und wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch andere Strukturen. Ich kenne zum Beispiel etliche Klinikseelsorger, die sagen, meine Tätigkeit besteht ungefähr zu 50% aus Klinikseelsorge für die Patientinnen und Patienten und zu 50% bin ich für die Behandelnden da und kläre mit denen entsprechend was ab. Also das wären zum Beispiel Anlaufstellen für Krisenintervention mit Menschen, die eben schon etwas, die noch keine Psychotherapeuten sind, aber die schon etwas professioneller damit umgehen und noch etwas professioneller arbeiten. Die Peers, das sind quasi die psychischen Ersthelfer und die Kriseninterventionsdienste sind dann eine Stufe drüber. Und das reicht in der Regel nach Susan Scott für weitere 30%, also 90% sind da abgefangen. In unseren Studien sehen wir, dass möglicherweise sogar 95% damit entsprechend gut auskommen. Und tatsächlich gibt es dann, und das ist die gute Nachricht, nur für einen kleinen Teil notwendig, dieser Second Victims, dann die Möglichkeit, sich professionelle klinische Hilfe zu holen und tatsächlich entsprechend mit Psychologen oder eben Psychiatern das Ganze aufzuarbeiten, einzuordnen und auch abschließen zu können. Auch hier ist in vielen Fällen problemlos Heilung möglich, sodass ich nachher wieder entsprechend fit und gesund bin. Das Wichtige ist halt, dass ich das nicht Jahre mit mir rumschleppe, sondern dass das gleich passiert. Also ich darf ja einige Vorträge halten. Ich freue mich immer über Lob und auch in dem Fall nochmal herzlichen Dank für dein Feedback. Ich habe aber auch manchmal so Leute, die kommen zu mir und sagen, wissen Sie, und die zittern, und dann sagen sie, wissen Sie was, mir ist auch sowas passiert. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt mal sagen konnte, weil Sie sind seit 25 Jahren der erste Mensch, mit dem ich drüber rede.
Das ist krass.
Und das finde ich zum einen natürlich toll und bewegend, dass ich sozusagen sowas ausgelöst habe. Ich selbst bin kein Psychologe. Andererseits denke ich mir auf der anderen Seite, oh mein Gottes Willen, jetzt hat dieser Mensch wirklich 25 Jahre gelitten und sich nicht offenbaren können. Also gut, dass es wenigstens jetzt rausgekommen ist, aber ich hätte diesem Menschen gewünscht, dass er das schon viel, viel früher hätte offenbaren können. Was da für ein unglaublicher Druck in diese Menschen aufgebaut worden sein musste. Und das muss tatsächlich eben raus. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, das haben mir einige Leute erzählt, ich komme ja ursprünglich aus dem Risikomanagement und da gibt es ja so Instrumente wie zum Beispiel diese Berichts- und Lernsysteme, dieses CIRS, dass mir einige wirklich gesagt haben, okay, also allein schon in dieses CIRS das anonym reinmelden zu können, was mir da passiert ist, das hat schon Druck von meiner Seele genommen. Bitte jetzt nicht blasphemisch interpretieren oder verstehen, aber die haben wirklich gesagt, das ist für mich sowas gewesen wie so eine digitale Form der Beichte, dass ich es mal irgendwie loswerden konnte und dass ich mal drüber zumindest schreiben konnte, auch wenn ich kein Feedback bekommen habe. Und das zeigt einfach eben, wie groß die Notwendigkeit besteht, solche kritischen Ereignisse durch strukturierte Debriefings, durch entsprechende, auch Supervision möglicherweise, aufzuarbeiten. Die Psychiater, die haben in ihren Kliniken regelmäßig Supervisionsangebote für das gesamte Team, in denen man supervidiert wird. Und ich glaube, gerade bei Intensivmedizinern oder Anästhesisten, die ja wirklich auch viel krasse Sachen erleben oder auch Notfallmedizinern, wären solche regelmäßigen Supervisionen ereignisunabhängig auch ein gutes Mittel, um deeskalieren zu können. Also diese drei Stufen, die helfen tatsächlich. Das Wichtige ist halt, dass man wirklich schnelle Hilfe bekommt. Deswegen auch so wichtig, dass man das als Arbeitsunfall laufen lässt. Und deswegen auch so wichtig, dass man sich vor Ort vernetzt. Wir alle wissen, wie lange es als normaler GKV-Patient im Durchschnitt dauert, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Ich habe mit einigen Psychotherapeuten gesprochen, die auch an diesem Psychotherapieverfahren der BG teilnehmen. Und die sagen, solche Patienten mal zwischenzuschieben, ist in der Regel kein großes Problem. Aus zwei Gründen. Erstens wissen wir, da muss es wirklich schnell gehen. Und zweitens, wie du schon angedeutet hast, manchmal reichen da tatsächlich 2, 3, 4 ordnende Gespräche und Sitzungen aus und die sind wieder stabilisiert. Also das ist jetzt kein Patient, wo ich mich auf eine Jahre bis Jahrzehnte lange Therapie einstellen muss, sondern denen muss schnell geholfen werden und die kann man aber auch schnell wieder auf die Beine bringen. Insofern sind das tatsächlich, und das ist auch wieder eine gute Nachricht für uns, wir sind für diese Psychotherapeuten sehr beliebte Patientinnen und Patienten, weil sie selber dann auch einen Heilungserfolg bei sich nachvollziehen können. Mhm. Also auch wieder eine schöne Win-Win-Situation. Und eben keine Angst davor, dass man sagt, ah, jetzt muss ich den auch noch belasten, der hat doch schon genug andere Patienten. Ist richtig, aber tatsächlich ist es so, dass es hier eben auch Möglichkeiten und Vernetzungsangebote gibt, wo es Mediziner teilweise auch schaffen, sehr, sehr schnell, und ich rede hier von Tagen, ein solches Angebot zu bekommen und dann weiter unterstützt zu werden. Das ist die gute Seite daran. Mhm. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch an der Stelle, falls vielleicht der ein oder andere jetzt schon Gedanken hat über seine eigene Geschichte und vielleicht auch jetzt akut Redebedarf hat, an der Stelle schon einmal auf das Angebot von PSU Akut in München hinweisen. Die haben es tatsächlich für das Bundesland Bayern geschafft, an 7 Tagen die Woche, 12 Stunden am Tag, eine Hotline mit der kostenlosen Nummer zu schalten, wo im Zweifelsfall, wenn dieser Druck so groß ist und wenn man niemanden in der eigenen Einrichtung hat, an dem man sich vertrauensvoll wenden kann, sich auch dort entsprechend hinwenden kann, um Hilfe zu bekommen. Also auch diejenigen, die jetzt nach dem Podcast sagen, mir geht's nicht so gut wie vor dem Podcast, was ja passieren kann. Es gibt wirksame Hilfsangebote und sie sind im Zweifelsfall nur ein Telefonanruf weit entfernt.
Das verlinken wir euch auch auf der Homepage.
Bitte unbedingt, Dankeschön. Und das Zweite ist eben, also das passiert, wenn was passiert. Und wie gesagt, es kann immer passieren, auch wenn ich noch so viel Prävention betreibe. 2 weitere Stufen sind ganz wichtig und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Die erste Stufe fängt tatsächlich mit der Prävention auf individueller und systemischer Ebene an. Jede OP-Checkliste, die ich gewissenhaft durchführe, die mich davor bewahrt, eine Seitenverwechslung oder Patientenverwechslung zu machen, ist super für die Patientin und den Patient, ohne Frage, ist aber auch gut für mich. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, die sehr belastend für alle Beteiligten war. Da ging es um eine Multiorganentnahme und da hat jemand tatsächlich, wahrscheinlich um das verarbeiten zu können, in einem Zynismus gesagt, naja, da brauchen wir jetzt aber keine Checkliste machen, da geht es ja um nichts mehr. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, wenn wir jetzt hier uns nicht 100%ig sicher sind, dass das der richtige Patient ist und dass wir das Richtige machen und dass jemand anderes ist, den wir hier verwechseln zur Multiorganentnahme. Ich möchte nicht weiterreden, ja, wie sich einem da die Nackenhaare aufstehen. Das heißt also, wir können für diesen Menschen leider nichts mehr tun, aber wir sind es jedem anderen Patienten hier im Haus und den potenziellen 7 Organempfängern, die jetzt verzweifelt auf ein Spenderorgan warten, absolut verpflichtet, dass wir hier die gleichen Sicherheitsstandards anwenden wie bei jedem anderen Patienten auch. Und wenn ich einmal für mich verinnerlicht habe, dass die Abfrage der Identität eines Patienten, und ja, die nervt nachts um 3 im Nachtdienst, kolossal, weiß ich selber, ja, aber dass diese Abfrage der Identität eines Patienten meiner eigenen Sicherheit dient, ja, dann kriege ich vielleicht auch ein bisschen einen anderen Bezug und Umgang damit. Ich kann mir vorstellen, dass die Piloten, die morgens um 2 Uhr im Cockpit sitzen und ein Flugzeug starten, auch nicht wirklich sagen, juhu, Checkliste, da habe ich jetzt drauf gewartet, das versüßt mir jetzt den Tag. Die aber ganz klar wissen, wenn ich nicht checke, dass ich genug Benzin habe und irgendwo über dem Atlantik fällt mir dann auf, scheiße, wir haben nicht vollgetankt, dann ist das gut für mich, dass ich diese Checkliste jeden Morgen, auch morgens um 2 Uhr, wenn es mich nervt, gewissenhaft durchführe. Mhm. Also das ist das Erste. Patientensicherheitsmaßnahmen zahlen auf die Mitarbeitersicherheit ein. Für wen mache ich das? Nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für mich. Und das ist okay so. Und das Zweite, und das ist noch viel schwerer, das Zweite ist tatsächlich eben das Konzept der Selbstfürsorge. Und zwar sowohl der eigenen Selbstfürsorge, für mich persönlich individuell, als auch der Selbstfürsorge im Team, also der Teamhygiene. Wir alle kennen Teams, die können fast alles ab. Und das sind Dreamteams und wir alle kennen so Namen, wenn wir die auf dem Dienstplan sehen und dann sehen, oh, ich habe mit dem Dienst, dann sind wir nicht gerade wirklich begeistert. Aber wenn wir es eben schaffen, eine Teamatmosphäre und eine Kultur in unserer eigenen Klinik und sei es nur in unserem eigenen Department und nicht unbedingt im ganzen Haus zu etablieren, die auf Teamwork, auf Fürsorge einander gegenüber ausgerichtet ist, dann können wir damit auch unglaublich viel psychologische Sicherheit erzeugen. Und für die Selbstfürsorge wiederum, da ist es natürlich individuell wirklich wichtig zu gucken, was tut mir gut. Es gibt dann die Ironmans unter uns, die laufen jeden Morgen 10 Kilometer und dann geht es gut. Das wäre jetzt nicht ganz meine Lösungsstrategie, obwohl ich ab und an gern laufen gehe, aber das würde mir wahrscheinlich nicht so gut tun. Aber auch da ist es eben wichtig zu wissen, was tut mir gut, wo kann ich auch entsprechend auftanken, weil häufig ist es so, dass erst dann, wenn die Teams oder auch Einzelne wirklich am Boden sind und der Akku bei 0% ist, dass man dann um Hilfe sucht. Man muss im Prinzip, das ist wie beim Handy, ist nichts anderes, man sollte nicht bei 1% anfangen, nach dem Ladekabel zu suchen, sondern man sollte den Akku entsprechend schonen und eben schon früher wieder aufladen, damit man möglichst lange Freude an diesem Akku hat und damit man ihn möglichst lange nutzen kann. Und genauso ist es bei uns ja auch, sodass wir uns bewusst auch eben zum einen natürlich abgrenzen müssen gegenüber bestimmten Sachen und zum anderen auch ganz bewusst schauen, wie wir als Einzelpersonen und dem Team unsere Akkus auftanken können. Und zwar gerade dann, wenn es stressig wird und eben nicht in dieses Verfallen zu sagen, jetzt ist gerade schlecht und wir haben gerade Personalmangel und jetzt kommt die Grippesaison wieder und dann kommt die nächste Corona-Welle. Also wenn das alles vorbei ist, dann tun wir uns was Gutes. Nein, genau in dieser Situation ist es wichtig zu gucken, was kann ich jetzt für mich Gutes tun, damit ich weiter gut durchhalte und damit ich eben nicht zusammenklappe. Und das eben, dieses Mindset, das ist nicht in unserer Sozialisation drin, das müssen wir mühsam umlernen. Ich hoffe zukünftig, dass es auch in der medizinischen Ausbildung, im neuen NKLM steht es schon drin, es müsste jetzt nur noch irgendwann mal die neue Approbationsordnung in Kraft treten, liebe Grüße nach Berlin, dann würde das auch entsprechend in die medizinische Ausbildung reinkommen.
Kommt es bei uns jetzt schon?
Ja, Anna, du hattest ja erzählt, du hast im PJ ein Patientensicherheitsseminar gemacht. Damit hast du dich auch geoutet, in welcher medizinischen Fakultät in Deutschland du potenziell studiert
hast. Gibt es das nur in Marburg?
Genau, das hätte ich nämlich jetzt gesagt, weil mir ist kein anderes vergleichsweise so umfassendes Seminar bekannt. Es gibt natürlich Wahlpflichtveranstaltungen auch in anderen medizinischen Fakultäten und viele Einzelkämpfer, die auf ihrem Posten versuchen, was Gutes zu tun. Liebe Grüße in die Republik, aber dass man das wirklich so strukturiert macht, das ist tatsächlich eben lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal von Marburg gewesen. Schön für Marburg, traurig für den Rest.
Ich wollte gerade sagen, überlegt, ja, schade für die anderen.
Wenn man sich überlegt, dass das eigentlich ja auch in der Erwartung von Patientinnen und Patienten eine Grundannahme ist, dass wir das alles können und dass wir das alles drauf haben. Und wie du in dem Seminar ja gehört hast und gesehen hast, es gibt ja typische Konstellationen. Und wenn wir vorgewarnt sind und wissen, in welche Fallen wir nicht reintappen sollten, welche kognitiven Biasformen oder auch in welche Patientensicherheitsfallstricke wir nicht reintappen sollten, dann haben wir eine größere Chance, auch davor bewahrt zu werden. Wenn wir nur denken, ich muss so viele Bücher lesen wie möglich, ich muss so viele Fragen kreuzen wie möglich und dann werde ich eine gute Ärztin und ein guter Arzt. Am besten muss ich auch noch 120 Stunden die Woche arbeiten. Das führt eben nicht dazu, dass wir sicher arbeiten. Und man stelle sich vor, Piloten, bei denen man sagt, naja, wenn du irgendwann mal nach 20 Jahren den ersten Triebwerksbrand hast, dann kannst du ja mal gucken, was du in der Checkliste findest. Üben musst du das nicht. Ja, und die Erfahrung kommt dann schon beim Fliegen und also, ja, wird schon irgendwie, passt schon irgendwie. See one, do one, teach one. Ja,
klar.
Die drei Lügen im Krankenhaus. Ja, ich komme gleich, das tut nicht weh, ich mache das nicht zum ersten Mal. Ne?
Ja.
Und aber so haben wir ja unsere Assistentenzeit durchaus teilweise auch wahrgenommen und überlebt. Und das ist eben keine gute Sozialisation. Und auch da setzt dann Selbstfürsorge an, dass man nicht nur fragt, geht's dir gut, sondern eben, geht's dir wirklich gut? Oder auch wenn man merkt, da geht's einem nicht gut, den Menschen zur Seite nimmt und sich um diesen Kolleginnen und Kollegen mindestens genauso gut kümmert, wie um jede Patientin und jeden Patienten, den man da anästhesiert. Und bis das sozusagen, wenn wir das erreicht haben, und das kommt, glaube ich, einfach auch von unten nach oben durch, jemand, der das 65 Jahre erlebt hat in seinem Leben und 45 Berufsjahre auf dem Buckel hat, und nächstes Jahr in Pension geht, ob ich den noch erreiche, weiß ich nicht. Ich wünsche es mir und ich bin mir sicher, es gibt einige Menschen, aber wichtig ist vor allem, dass wir allen neuen Kolleginnen und Kollegen und allen, die jetzt sozusagen da sind und vor das davon steht, diese Unterstützung geben, damit sie eben in diesem Beruf bleiben. Denn ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ist das ja nicht nur menschlich eine Tragödie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sondern es ist auch ökonomisch eine Tragödie. Und da freue ich mich, dass ich als Arzt und Ökonom auch mal auf die dunkle Seite der Macht gehen darf. Und wir haben tatsächlich auch mal ausgerechnet, was uns das kosten würde oder umgekehrt, was wir einsparen würden, wenn wir uns besser im System um unsere Kolleginnen und Kollegen kümmern.
Super spannender Punkt, ja.
Und da ist es tatsächlich so, also wir haben das mal ganz einfach berechnet, auch ganz simpel, ich will jetzt da gar keine komplizierten Formeln irgendwie in diesen Podcast reinbringen. Wir haben nur mal geguckt, was würde es denn kosten, wenn tatsächlich jemand den Arbeitsplatz verlässt und die Stelle neu besetzt werden müsste. Das kann man für Ärzte herausfinden, da sind die Kosten bei ungefähr 150.000 Euro und bei Pflegekräften sind sie immer noch um die 50.000 Euro. Und das ist natürlich etwas, dass solche Zahlen kann einem die Personalabteilung mit erschreckender Präzision tatsächlich auch mitteilen. Und also da haben wir HR-Experten gefragt aus dem Gesundheitswesen, die waren sich da ziemlich einig und sagen, ja, das ist momentan so der marktübliche Preis. Ja, mhm. Also quasi 150.000 Euro, da kriege ich schon einen ganz netten Sportwagen für. Mhm. Und dann weiß man natürlich auch noch, was ein Krankheitstag kostet. Und wir wissen aus der Gesundheitsberichterstattung der Krankenkassen ja, dass insbesondere Pflegekräfte, aber auch Ärzte mit am häufigsten wegen psychischer Erkrankungen ausfallen. Und dann natürlich gleich immer nicht für ein oder zwei Tage, sondern möglicherweise länger. Ja? Und wenn wir das einfach mal hochsubsumieren mit den Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich Second Victim werde, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich davon erhole und so weiter und so fort, kann man dann wunderbar schön modellieren, dann freuen sich die Ökonomen, dann kommt man am Ende raus, dass einem Haus mit 1000 Pflegekräften, das wäre so ein universitärer Maximalversorger, würde ich sagen, dass man im Mittel pro Jahr 6,6 Millionen Euro spart, allein an direkten Krankheitskosten. Was da noch nicht drin ist, sind die Bettenschließungen, die man zum Beispiel machen muss, die abgesagten Operationen. Und was auch noch nicht drin ist, ist, wenn ich jemanden Neues finde, neue Pflegekraft, neue ärztliche Kolleginnen und ärztliche Kollegen, dann sind die ja noch nicht an Tag 1 so fit drauf wie die Kollegen, die da 18, 15 Jahre gearbeitet haben, sondern das hat ja trotzdem noch einen unglaublichen Ramp-up-Effekt, also unglaubliche Anfangsinvestitionen, die ich machen muss, bevor die alle Notfallnummern kennen, bevor die wissen, wo der Defi steht, bevor und so weiter und so fort. Die können sicherlich ganz gut Narkose machen, wenn sie erfahren sind, aber bis sie sich wirklich in die Organisation eingelebt haben und so effizient arbeiten können wie zuvor die Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir alles außen vor gelassen und trotzdem sind es für so ein Haus 6,6 Millionen oder anders gesprochen pro Pflegekraft 6.600 Euro pro Jahr. Und wenn wir jetzt überlegen, ja, was müsste ich denn investieren, um diesen Effekt zu erzielen, dann kann ich zumindest sagen, auf jeden Fall sind wir da ganz, ganz weit weg von 6.600 Euro. Also ökonomisch gesehen ist es eine Investition, wo ich wenige Euro investieren muss und viel rausbekomme und auch Studien aus anderen Sektoren zeigen, für einen Euro investiert in psychische Sicherheit bei den Mitarbeitern, kriege ich je nach Studie zwischen 6 und 10 Euro raus. Und das ist jetzt mal rein nüchtern ökonomisch betrachtet ein sehr, sehr guter Deal. 1 Euro investiert, 6 Euro rausbekommen, da wird jeder Ökonom sofort sagen, Deal. Ja? Und insofern finde ich es eben schön, dass wir zeigen konnten, dass es gar kein Widerspruch ist zwischen Mitarbeitersicherheit und ökonomischer Stabilität, sondern ganz im Gegenteil, dass es aus ökonomischer Sicht ein Imperativ ist, mehr in Mitarbeitersicherheit zu investieren. Und dass es am Ende tatsächlich entsprechend auch der ökonomischen Stabilität und natürlich auch der Stabilität der Gesundheitseinrichtung dient, weil chronischer Personalmangel wiederum ja auch eine der Hauptquellen dafür ist, dass es zu Patientenunsicherheit, zu Wartezeiten und so weiter und so fort kommt. Und wenn wir so ein bisschen auf die demografische Entwicklung der nächsten 10, 20, 30 Jahre gucken oder vielleicht auch nur der nächsten 5 bis 10 Jahre, dann muss man eigentlich sagen, wir sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen nicht mehr als Kostenblock sehen, sondern als Leistungsfaktor, in die es sich zu investieren lohnt. Der Steuerzahler hat in dich, Dana, und mich damals fürs Medizinstudium 250.000 Euro investiert. Der Steuerzahler. Ja. Und in unsere Facharztweiterbildung sicherlich auch nochmal über Krankenversicherungsbeiträge etc. etc. Das heißt, man sollte eigentlich eher das Mindset haben zu sagen, das sind wertvolle Menschen, auch im ökonomischen Sinne. Und wir sollten nicht ein Milieu fahren, in dem wir solche Menschen systematisch verheizen, sondern wir sollten die in unserem System halten und die möglichst glücklich und zufrieden bis an ihr natürliches Berufsende in unserem Gesundheitswesen beschäftigen. Also dieses Motto, come in and burn out. Und wenn das nicht reicht, dann plündern wir in Gesundheitssystemen anderer Länder Fachkräfte, weil irgendwie werden schon genug Leute nach Deutschland kommen, egal ob in der Pflege oder in der Ärzteschaft. Das ist weder global gesehen nachhaltig, noch ist es für unser System nachhaltig und wird uns auch nicht retten. Und diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, es interessiert sie nicht und so 30, 40, 50 sind, denen sei gesagt, in spätestens 10, 20, 30, 40 Jahren sind genau das die Menschen, die diese Strukturen brauchen. Und insofern ist mein Plädoyer tatsächlich zu sagen, das hat nicht nur was mit der dem individuellen Schicksal einzelner Menschen zu tun und um jedes Einzelne kämpfe ich gerne mit meinen Studien, sondern es hat auch was damit zu tun, unser System stabil zu halten. Denn ganz ehrlich, wenn die psychologische Sicherheit nicht gegeben ist, dann kann ich mich zwar jährlich über Gehaltssteigerungen 5% oder 10% freuen, aber das wird nicht kompensieren, was ich dort in psychischen Belastungen entsprechend habe. Und deswegen ist es ja auch jetzt schon so, dass viele Leute nicht nur aus der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die eigentlich auch gegeben sein sollte, sondern wegen dieser psychischen Belastung auch sagen, ich gehe in Teilzeit. Und auch da, jeder, der aus solchen Gründen in Teilzeit geht, ist dann wiederum eine halbe verlorene Stelle zum Beispiel.
Natürlich. Ja?
Und insofern stellt sich wirklich die Frage, bei allen Gesundheitsfachberufen, wenn wir uns die Demografie angucken, wie schaffen wir es, die so systematisch zu unterstützen, dass sie eben nicht wie in der Pflege teilweise nur 8, 10, 12 Jahre im Beruf verweilt, sondern dass sie eben bis zum Renteneintrittsalter im Idealfall gesund und auch entsprechend sicher Patientenversorgung betreiben kann. Und da ist ganz klar, dass einer der größten Schlüssel des Erfolgs, wir haben es mal für die Bundesrepublik Deutschland überschlagen, nur Ärzte und Pflegekräfte und nur im stationären Bereich. Also auch das ist sicherlich weit untertrieben. Dort gehen wir von einem gesamtökonomischen Potenzial pro Jahr von 2,55 Milliarden Euro aus.
Wenn wir das uns für mal, horrende Summen.
Ja, und wenn man jetzt mal ganz kurz überlegt, ich will gar nicht sparen, ich will gar nicht irgendjemandem da noch 1% Rendite mehr geben, aber einfach mal so kurz überlegen, was könnten wir für 2,55 Milliarden Euro Besseres tun im Gesundheitssystem? Das Thema Simulation zum Beispiel im Gesundheitssystem, wenn wir jedes Jahr 2,5 Millionen Euro zur Verfügung hätten, um uns trainieren zu lassen, so wie die Airlines Piloten in den Simulator schicken, so wie die Deutsche Bahn im ICE-Simulator trainieren lässt und. Das würde unglaublich viel Patientensicherheit erzeugen und dieses Geld wäre an anderer Stelle viel, viel, viel besser eingesetzt. Und genauso bei der Patientensicherheit, wenn wir davon ausgehen, 13% der Gesamtgesundheitsausgaben, die wir verballern in Deutschland, sind für Patientenunsicherheit, für Feuerwehraktionen, für unnötige stationäre Aufenthalte, für Eskalation auf Intensivstationen, die nicht hätte sein müssen und. Und da sind wir mittlerweile bei 61 Milliarden. Da muss man sich überlegen, wie viele Tausende Menschen könnten wir zusätzlich kostenneutral im Gesundheitswesen jedes Jahr beschäftigen? Wie viele Krankenhäuser könnten wir von Grund auf neu bauen oder so sanieren, dass es mal wirklich nachhaltig wird? Wenn wir jedes Jahr 61 Milliarden Euro von dem Budget, von dem Kuchen, den wir haben und den wir ausgeben, besser verteilen konnten. Das sind immense Summen. Und insofern ist es einfach so, dass man sagen muss, die Zeit ist reif, dass wir sowohl in Patientensicherheitsausbildung als auch in Mitarbeitersicherheitsschulungen investieren. Und wenn wir überlegen, wie vergleichsweise kostengünstig die Etablierung von Peer Support ist, also psychische Ersthelfer auszubilden, Leute, die auch ein Händchen dafür haben, Leute, die auch in der Regel ein hohes Ansehen in ihrer jeweiligen Klinik genießen, die das aber auch gerne machen, teilweise auch aus der Motivation heraus, dass ihnen selber was passiert ist, aber eben auch, weil sie einfach eine Grundeinstellung haben, die sagen, ich bin eigentlich gerne Kollegin und Kollege und bin auch gerne für meine Kollegen da und freue mich, wenn ich da was machen kann, dann merkt man eben tatsächlich, wie weit die Zeit jetzt gekommen ist. Und wir sind mittlerweile auch auf europäischer Ebene dran, im europäischen Forschungsnetzwerk für Second Victim Forschung, unsere lieben EU-Politiker zu überzeugen, Zugführer und Flugkapitäninnen und Kapitäne haben bereits die Möglichkeit, solche Supportstrategien in Anspruch zu nehmen. Und das ist gut und richtig so. Aber für Gesundheitsfachpersonal wäre es sicherlich nicht übertrieben, wenn wir uns das entsprechend auch geben würde. Also Klatschen auf dem Balkon ist schön und ein hohes Ansehen auch. Aber hier geht es ganz klar um Unterstützungsangebote. Und hier geht es ganz klar darum, dass wir sichere Arbeitsbedingungen haben. Und da freue ich mich drauf, wenn immer mehr in diese Richtung getan wird. Und ich nehme auch wahr, dass langsam, aber mit beständigem Tempo und in die richtige Richtung immer mehr Kolleginnen und Kollegen, aber auch immer mehr Kliniken und sogar immer mehr Körperschaften des öffentlichen Rechtes und ja auch der Marburger Bund, wo du entsprechend den Vortrag mitbekommen hast, sich dieses Themas mit Vehemenz annehmen und mit Ernsthaftigkeit annehmen und wirklich auch was, wo wir was für uns tun, damit wir weiterhin gut für andere da sein können. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine Win-Win-Situation, die zunehmend um sich greifen wird. Und da ist jetzt auch Corona einfach ein Trigger gewesen, wo man gesagt hat, da war es mal okay, über psychische Belastungen zu sprechen. Second Victim war vor Corona da, ist während Corona nur ein bisschen schlimmer geworden. Die wenigsten Fälle mit Second Victim sind Corona-assoziiert und wird nach den akuten Wellen in der jetzt ja immer noch bestehenden Corona-Pandemie weiter da sein. Aber es war auf jeden Fall ein Eye-Opener für viele, ein Augenöffner, um zu sagen, ja, eigentlich war es schon die ganze Zeit da, aber endlich sprechen wir es mal an. Nicht um zu jammern oder um zu psychologisieren und zu dramatisieren, sondern Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, um tatsächlich da wieder geheilt und gestärkt rauszugehen, noch resilienter zu werden und mit den Widrigkeiten, die unser Beruf nun mal auch mit sich bringt, obwohl ich es nach wie vor einen der schönsten Berufe der Welt finde, mit den Widrigkeiten gesund und zuversichtlich umgehen zu können und weiterhin entsprechend gerne und gut Patientenversorgung zu betreiben.
Vielen, vielen Dank erstmal schon für das Plädoyer. Ich glaube, das sind so viele Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die wir insgesamt, ich will die gar nicht alle nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, ich habe so einen Sticker vor Augen, den ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe und da stand drauf, Medicine, fucking my life to save yours. Und da sollten wir weg von gehen, meines Erachtens, sondern wir sollten irgendwie in Einklang damit, mit einem guten Leben für mich, aber auch einem guten Leben für den Patienten, irgendwie Medizin betreiben können. Und in manchen Phasen der medizinischen Versorgung fühlt man sich ja schon manchmal so ein bisschen verloren und verlassen, wenn man halt irgendwie merkt, es ist jetzt der 8. Dienst in einem Monat und man wird irgendwie so ein bisschen verbrannt, dann muss man auch auf sich achten. Und ich habe mir mitgenommen, erstens, dass ökonomische Aspekte und vor allen Dingen auch Patientensicherheit und unsere Sicherheit sich nicht ausschließen und dass wir mitnehmen müssen, Hilfe statt Bestrafung. Das ist sowas, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist und was sich wirklich immer weiter etablieren muss. Und einen positiv lobenden Aspekt möchte ich noch erwähnen. Wir machen gerade sehr viel, oder ich mache auch gerade sehr viel Studierendenunterricht. Und wir haben jetzt erstmalig das Crew Resource Management wirklich in unsere Anästhesie-Einleitungssituation mit aufgenommen, sodass wir immer beim Präoxygenieren den Studierenden sagen, da ist doch eine super Zeit, um jetzt nochmal Revue passieren zu lassen. Haben wir alles da? Was müssen wir noch machen? Was können wir besprechen? Und wenn wir schon vielleicht im Kleinen bei solchen Sachen anfangen, und ich glaube, da könnten alle, die auch ein bisschen in der Lehre tätig sind, ob jetzt nun, wie ich, jetzt wirklich im Studentenunterricht oder einfach nur PJ-Studierende mit sich führen, da kann man ja auch schon vielleicht im Kleinen anfangen, solche Dinge zu etablieren. Natürlich wäre das auf politischer Ebene und auf höherer Ebene noch viel wünschenswerter und ich hoffe wirklich sehr, dass es so kommt, wie du es auch ein bisschen hoffst und prophezeist und wir da viel mehr noch dran arbeiten.
Also es ist ja kein Geheimnis, am neuen NKLM sozusagen haben ja 200, 300 Fachexperten aus allen Fachgebieten gestrickt. Es gab auch eine Projektgruppe Patientensicherheit, es gab eine Gruppe ärztliche Führung entsprechend oder Führung und Management. In der jetzigen Version, wenn sie denn in Kraft gesetzt würden, wären 53 Patientensicherheitslernziele verbindlich im Medizinstudium integriert. Super. Schon in der Vorklinik die wichtigsten beginnend bis hin zum PJ entsprechend, also auch abgestuft. Und auch der Begriff Second Victim würde thematisiert und behandelt werden zu einem frühen Stadium der medizinischen Sozialisation, was wir als interessierte Autodidakten häufig ja erleben ist, wir haben die Bereitschaft, bisher Gelerntes in Frage zu stellen und auch wieder zu vergessen. Das Problem bei Patientensicherheit ist nicht das Lernen. Das Problem ist, die althergebrachten Strukturen zu entlernen und dann sich wieder neu zu sozialisieren. Also wenn wir es gleich von Anfang an richtig machen, dann wäre das entsprechend gut. Mein Plädoyer, und ich weiß, dass es gerade in der aktuellen Situation schwierig wäre, endlich diesen NKLM auch in Kraft zu setzen. Unsere Medizinerausbildung ist noch aus dem letzten Jahrtausend und wir haben in Sachen Digitalisierung, in Sachen gendersensibler Medizin, in Sachen Patientensicherheit, in Sachen Klimaschutz und Environmental Medicine und Planetary Health, wir haben so viele Erkenntnisse mittlerweile, die nicht systematisch im Medizinstudium abgebildet sind. Es wird einfach höchste Zeit. Japanisches Sprichwort sozusagen zum versöhnlichen Abschluss. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Also hoffe ich tatsächlich, dass dieses Beispiel aus Marburg Schule macht und kann jeden Lehrenden in dem Bereich, und ich habe selber mit Herzblut in der Anästhesie gelehrt, ich bin jetzt immer noch sehr überzeugter Hochschullehrer im Bereich Patientensicherheit für Gesundheitsökonominnen und Ökonomen. Das rettet möglicherweise auch Menschenleben, wenn die wissen, was Patientensicherheit bedeutet. Ich kann nur sagen, es macht nach wie vor Spaß und es gibt unglaublich viel Sinn und ich kann auch nur dazu ermutigen, durchaus die eigenen Fehler entsprechend zu teilen. Sie werden dadurch wertvoller, dass man andere davor bewahrt, dieselben Fehler wie man selbst zu machen. Und insofern hoffe ich, dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nicht in die Verlegenheit kommen müssen, mal Curry-Lasagne zu probieren.
Das würde ich sagen, ist auch ein super Codewort, oder? Für den ganzen Podcast jetzt hier, Curry-Lasagne können wir nehmen.
In einem Wort ohne Bindestrich. Curry-Lasagne.
Wir haben einen sehr hohen Korinthenkacker-Faktor sozusagen mit drin, falls man es falsch schreibt. Ich glaube, es geht trotzdem durch, aber in einem Wort Curry-Lasagne. Reinhard, ich bedanke mich. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Also erstens mal, man merkt, dass du mit Herzblut bei dieser Sache bist. Und das ist, glaube ich, immer toll, wenn man Menschen kennenlernt, die einfach so dafür brennen, auch anderen Menschen etwas mitzugeben. Du hast bei der E-Mail, die ich dir geschrieben habe, ob du mitmachst, am gleichen Abend noch geantwortet und hast sofort gesagt, ich mache das auf jeden Fall. auch ganz ohne Honorar. Und das ist bei uns ja immer der Fall. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du so viele Sachen uns aufgearbeitet hast. Und ich glaube, es wird uns vielleicht noch das ein oder andere erreichen an Feedback und an Rückmeldungen. Ich leite dir das natürlich alles weiter. Also ganz, ganz herzlichen Dank wirklich von Herzen. Und dir gebühren die letzten Worte.
Ja, liebe Dana, also es ist ganz einfach, wie man mir danken kann. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier in dem Podcast sprechen darf. Und es ist mir ein persönliches Anliegen, darüber zu sprechen, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Und das ist wirklich bei weitem Dank genug. Ich bin tatsächlich in der komfortablen Situation, dass ich mit meiner Professur das machen kann, wofür ich brenne, dass ich jeden Morgen weiß, wofür ich aufstehe. Und das ist ein Gefühl, wo man zutiefst dankbar sein kann und ich auch dankbar bin. Und insofern herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank an alle diejenigen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben und zugehört haben. Ich denke, es gibt einige Hinweise zu unseren Studien, aber auch zu den Hilfsangeboten von PS Urquhart in München. Und ich würde mich freuen, wenn das sozusagen immer weiter eine Epidemie der Selbstfürsorge auslöst und eine Epidemie des kollegialen Supports. Und dafür hat es mich sehr gefreut, dass ich heute so lange mit dir reden durfte. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank dir. Tschüss.
Tschüss.